einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach, ist das Motto dieses Podcasts. Und es geht heute einmal ins Trainingslager. Nein, es geht nicht direkt ins Trainingslager, aber das Ganze ist eine Folge aus der Serie Einmal im Trainingslager. Und das heißt, es wird heute etwas spezieller. Es geht wieder um, ja, Themen, die vielleicht für Leute sehr interessant sein dürften, die schon ein bisschen länger dabei sind, die vielleicht ein bisschen zielorientierter trainieren und die schon relativ weit in die Materie eingetaucht sind, in die Materie Laufen. Ja, ganz genau. Und ich habe schon vor ungefähr einem Jahr oder sowas, glaube ich, mal eine Folge gemacht, Halbmarathon und Marathon. So wird's gemacht. Und diese Folge steht tatsächlich in meiner internen Chart-Hitliste an Platz 2, ist also richtig gut angekommen bei euch. Und eigentlich ist es sehr, sehr naheliegend, dass ich ganz dringend mal eine Folge mache, 5 und 10 Kilometer. So wird's gemacht. Denn tatsächlich bin ich ja viel, viel länger über 5 und 10 Kilometer unterwegs gewesen, als tatsächlich im Halbmarathon und Marathon. Und ich glaube auch, dass viel mehr Leute von euch eher mal ein 10 Kilometer Rennen irgendwo machen, als jetzt ständig irgendwie 42,195 oder zumindest die 21 irgendwie durch die Gegend zu ballern. Ich bin gespannt. Vielleicht läuft die Folge trotzdem nicht so gut, weil jeder von euch natürlich weiß, wie man 5 oder 10 Kilometer läuft, ja, ne, da habt ihr einfach voll den Überblick und habt da überhaupt keine Fragen mehr, das kann natürlich sein, aber auf der anderen Seite, ne, vielleicht funktioniert das auch richtig gut und ich hoffe zumindest, ihr glaubt mir eine gewisse Fachkompetenz hier auf dem Gebiet zu haben, deswegen möchte ich da heute einiges zum Besten geben. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen Wabonspiel, ja, wenn man jetzt mit sowas um die Ecke kommt. Weil ganz, ganz viele, sage ich gleich vorneweg, entschuldige ich mich auch ganz herzlich dafür, ganz, ganz viele von den Tipps und Ratschlägen und Geschichtchen, die ich heute hier erzähle, kennt ihr wahrscheinlich schon. Das ist nun mal so. Ja, hier hören Leute zu, die laufen seit 327 Jahren und andere Leute, die laufen seit einem halben Jahr. Und ich versuche natürlich, euch allen irgendwo ein Stück weit gerecht zu werden. Die Leute, die jetzt sagen, das kenne ich alles schon, das hoffe ich mal, dass die einfach sagen, naja gut, aber immerhin hat mich der Jan mal wieder zum Lachen gebracht an der einen oder anderen Stelle. Und die Leute, na, die jetzt noch nicht so lange dabei sind und vielleicht noch nicht 2320 10-Kilometer-Rennen irgendwo bestritten haben, die sagen, ey, geil, ich habe ja, erstens was gelernt und zusätzlich gelacht. Das wäre mir voll, ja, wichtig, wenn wir so einen Kompromiss finden und wenn ihr mit dieser Einstellung da an das Ganze heute rangeht. Vielleicht hört ihr mich gerade sogar hier bei einem Dauerlauf für den nächsten 10-Kilometer-Wettkampf, vielleicht für einen 5-Kilometer-Firmenlauf irgendwo. Keine Ahnung. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt wieder Spaß an dieser Folge und bedanke mich jetzt schon mal, dass ihr dabei seid. Ja, 5 und 10 Kilometer, das waren ganz lange meine Hauptdisziplinen. Ja, ich bin ja eigentlich mit Mittelstrecken angefangen, habe als Jugendlicher mal 3000 Meter gemacht, was ja offiziell so die kürzeste Langstrecke ist, die gerannt wird. Dann bin ich zurückgegangen auf die 1500 Meter. Das ist eine Mittelstrecke in der klassischen Definition. Und dann war ich relativ lang über 5.000 und 10.000 Meter unterwegs. Das sind dann eben so die klassischen Bahnlangstrecken. Das werden die meisten von euch nicht machen. Ja, ich find's geil, auch mal im Stadion auf einer Tatanbahn so einen Wettkampf zu bestreiten. Aber ganz, ganz klar, die allermeisten Wettkämpfe, die finden irgendwo draußen im Gelände statt, auf der Straße statt, wo auch immer. Und das macht natürlich auch in vielen Fällen richtig, richtig Bock. Denn, naja, vielleicht habt ihr das mal durchgerechnet, ja, 10.000 Meter auf der Bahn sind genau 25 Runden. Das kann man cool finden, man kann sich aber auch fragen, was soll der Scheiß? Ja, das ging mir genauso, ne? Ich fand's trotzdem geil und wie das ja vielleicht bei euch auch so ist, von außen betrachtet würden wahrscheinlich viele Menschen das, was ihr da macht, auch als irgendwie ein bisschen bekloppt, ja, empfinden. Weil, na klar, ein bisschen Sport ist gesund und so, ne? Aber jetzt zum Beispiel hier heute wieder durch die Gegend zu laufen, keine Ahnung, 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer und dabei auch noch zu grinsen die ganze Zeit, ja, weil der Jan wieder so einen Quatsch erzählt. Das kann schon auch so ein bisschen spooky anmuten, ist aber aus meiner Sicht völlig okay. Ja, lasst es euch von mir gesagt sein, andere Leute haben viel, viel größere Macken. Also, Laufen per se eine geile Geschichte und auch wenn es heute primär, ja, jetzt mal um wirklich Wettkampf geht, ganz klar, Wettkämpfe braucht man nicht unbedingt. Es ist völlig in Ordnung, einfach durch die Gegend zu joggen. Das ist geil für die Rübe, das ist gut für die Gesundheit. Wunderbar, alles cool, ja. Richtig, richtig gut. Gar kein Thema. Dann braucht ihr mir auch heute gar nicht weiter zuzuhören. Vielleicht macht es trotzdem Spaß. Vielleicht kann ich euch auch mal zu einem kleinen Volkslauf überreden oder überzeugen. Ne? Aber wenn ich hier heute über Wettkampf rede, heißt das noch lange nicht, dass das irgendwie ein Muss ist, dass man sich ständig und zumindest ab und zu mit anderen vergleichen muss und sollte. Aber ich finde, es gibt eben schon ein paar Gründe, die dafür sprechen, sich mal bei irgendeinem Volkslauf anzumelden. Und das muss auch nicht mit, wer weiß wie, zielorientiertem Training und mit, ja, keine Ahnung, Zielstellung, Bestzeit oder irgendwas sein. Das kann auch einfach just for fun sein, ist alles gut. Die Erfahrung zeigt aber, finde ich, so ein bisschen, dass, naja, wenn man merkt, dass man Ziele erreicht, für die man vorher trainiert hat und diese Ziele lassen sich eben im Laufen auch durch Zeiten einfach oft festmachen. Die Erfahrung zeigt einfach, dass man, wenn man solche Ziele erreicht, dass man dadurch wieder neue Motivationen sammelt, dass es einfach nochmal Spaß macht und dass das eine unglaubliche Bereicherung einfach eines Läuferlebens sein kann. Ganz klar, ja, es gibt Vorteile von Wettkämpfen oder wettkampforientiertem Training, es gibt auch Nachteile. Vorteile habe ich gerade schon gezeigt. Ja, ich glaube, dass es einfach ein richtiger Motivationskick sein kann. Ich glaube, dass es uns hilft, einfach Ziele zu haben, die man zum Beispiel an so Wettkämpfen festmachen kann. Es ist ja ganz oft so, dass andere Ziele irgendwo dahinter stecken. Ja, der eine läuft eben vielleicht, um ein bisschen abzunehmen. Der nächste läuft vielleicht, ne, weil er seinen Nachbarn beeindrucken will. Einer läuft vielleicht, ne, damit er endlich mal ein bisschen freie Zeit hat, wenn die Kinder wieder zu Hause plärren. Ne, vielleicht läuft man auch genau, ja, für die Kinder, damit man eben fit genug ist, um mit denen auch dann den ganzen Tag durch den Garten zu toben. Keine Ahnung, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Gründe, die wir alle haben, warum wir durch die Gegend rennen. Aber oft ist es so, dass diese Gründe halt nicht so richtig greifbar sind. Und deswegen ist es gut, wenn man was Greifbares hat, eben zum Beispiel so ein Wettkampfziel. Ich möchte, keine Ahnung, in Buxtehude 10 Kilometer laufen. Ich möchte beim Firmenlauf XYZ vor meinem Chef ins Ziel kommen. Ja? Und in vielen, vielen Fällen sind das eben dann eher kürzere Läufe, 5 Kilometer, 10 Kilometer und nicht so krasse Dinger wie eben dieses Halbmarathon-Marathon-Ding. Folge 102 ist das übrigens, ne? Halbmarathon-Marathon, so wird's gemacht, falls ihr da nochmal reinhören möchtet. Falls ihr das schon gehört habt und das vor noch nicht ganz so langer Zeit oder jetzt direkt im Anschluss macht, ja, da kommen viele Sachen in der Folge vor, die heute auch wieder kommen. Laufen ist einfach. Das heißt, im Großen und Ganzen unterscheidet sich eigentlich ein 5-Kilometer-Training nicht wirklich von einem Marathon-Training. Da sind genau die gleichen Elemente drin. Da sind ganz, ganz viele Sachen ähnlich, was die Vorbereitung angeht, was die Herangehensweise angeht, was die Zielstellung angeht. Ne? Deswegen wundert euch da nicht. Aber heute gehen wir eben noch ein bisschen mehr in die Spezifik rein. Was ist jetzt vielleicht auch die Unterscheidung zwischen 5 und 10 Kilometern? Also wie gesagt, Vorteil ist aus meiner Sicht von so einem 5- und 10-Kilometer-Rennen ganz klar, dass das ein richtig geiler Motivationsbooster sein kann und gerade im Gegensatz zu einem Halbmarathon oder Marathon logisch Riesenvorteil ist, es ist nicht ganz so aufwendig, zumindest im Regelfall. Könnt mir glauben, ja, da spreche ich jetzt wirklich aus Erfahrung, man kann auch für ein 10-Kilometer-Rennen genauso hart und genauso intensiv trainieren und genauso aufwendig da irgendwie sein Leben danach ausrichten, wie für einen Marathon. Auch das betone ich immer wieder gerne. Liebe Leute, ja, auch für meine 10-Kilometer-Rennen habe ich zu meinen besten Zeiten zweimal am Tag trainiert und 160, 180, manchmal auch 200 Kilometer pro Woche abgerissen. Na, war also auch nicht wirklich entspannter und leichter als das, was ich nachher beim Marathontraining gemacht habe. Es waren einfach ein bisschen andere Geschwindigkeiten und dafür trotz allem noch ein bisschen geringere Umfänge. Ja, aber letzten Endes kann man nicht wirklich sagen, Marathontraining ist viel, viel härter als ein 5000-Meter-Training oder ein 10.000-Meter-Training oder ein 10-Kilometer-Training. Das hängt nicht nur davon ab, wie jetzt die Strecke ist, die man im Wettkampf rennen möchte, sondern natürlich auch von der Zielstellung, wenn es nachher darum geht, irgendwelche Zeiten zu schaffen. Für einen Freizeitläufer ist es im Allgemeinen sicherlich so, na klar, einen Marathon ins Ziel zu bringen, ist schwieriger, als einen 10-Kilometer-Rennen ins Ziel zu bringen. 10 Kilometer, da behaupte ich ja immer, Das schaffen eigentlich, würde mal sagen, 90% der Leute, die es sich wirklich vornehmen und die ein bisschen Ehrgeiz haben. Irgendwann ist dann einfach nur noch mal das Spannende und darum soll es natürlich heute in erster Linie gehen, wie schnell bin ich bei der ganzen Geschichte. Allen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind und die sagen, oh, 5 Kilometer, 10 Kilometer, das ist noch in weiter Ferne und ein Wettkampf habe ich sowieso noch nicht gemacht. Liebe Leute, euch empfehle ich nochmal ganz, ganz herzlich mein Projekt 10.000x10.000. Guckt einfach mal auf laufenisteinfach.de vorbei. Da gibt es kostenlose Trainingspläne für den Laufeinstieg. Und die sind so ausgelegt, dass ihr es tatsächlich schafft, innerhalb von, sehr schonend, wie gesagt, ich glaube, es geht über 3 Monate, von quasi 0 oder so 20 Minuten am Stück, ganz, ganz langsam, dass ihr es schafft, innerhalb dieser 3 Monate 10 Kilometer am Stück zu finishen. Da geht es nicht um Zeiten, da geht es eher darum, wirklich ganz langsam und gesund zu laufen. Aber es geht darum, irgendwann eben diese 10 Kilometer am Stück zu schaffen. Und ich weiß, dass es schon ganz, ganz viele, auch von denen, die jetzt zuhören, genau über dieses Projekt 10.000x10.000 geschafft haben. Und dass die jetzt so weit sind, dass sie sagen, ja geil, 10 Kilometer am Stück schaffe ich. Aber jetzt möchte ich schneller werden. Jetzt möchte ich vielleicht wirklich irgendwann auch mal einen Halbmarathon rennen. Ne, denn das ist ja auch sowas, was uns alle verbindet. In vielen Fällen ist es so, wir nehmen uns ein Ziel vor und dann kommt das nächste. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Was ist das Geile an 5- und 10-Kilometer Rennen? Es ist im Allgemeinen zumindest nicht so super aufwendig wie ein Halbmarathon, wie ein Marathon. Das heißt, es ist einfach noch besser verträglich auch mit Familienleben, mit Beruf und mit allem anderen Möglichen. Und dadurch, dass man diese Rennen etwas häufiger machen kann, ist auch in dem Regelfall der Druck nicht so hoch. Bei einem Marathon ganz klar, ja, da bereitest du dich wirklich ja Monate, vielleicht jahrelang darauf vor. Und wenn dann eben 2 Wochen vorher eine Erkältung kommt, dann ist das für viele Menschen, und da spreche ich eben auch wieder aus eigener Erfahrung, wirklich eine totale Katastrophe, Weltuntergang, Hilfe, Hilfe, ganz, ganz schrecklich. Bei einem 5er oder 10er ist das halb so wild, weil du im Zweifelsfall immer sagen kannst, naja, dann habe ich jetzt halt mal eine Erkältung, dann verschiebe ich einfach dieses Rennen und mache das halt in 4 Wochen oder in 3 oder in 6. 10 Kilometer, 5 Kilometer Rennen werden viel, viel mehr angeboten, auch auf flachen Strecken, auch auf schnellen Strecken, wenn wir eben wieder über Zeiten, über Bestzeiten reden. Und das nimmt einfach den Druck raus, das ermöglicht nochmal ganz, ganz andere Chancen, sich da einfach ja auszutoben und sich auch nicht so schnell abzuschießen. Auf der einen Seite ist es aber auch so, das muss man ganz klar sagen, ja, wettkampforientiertes Training führt in vielen Fällen dazu, na klar, Motivation, aber eben häufig auch zu einer gewissen Übermotivation. Das heißt, je spezifischer ich mich jetzt vorbereite auf einen Wettkampf, desto mehr bin ich in vielen Fällen auch bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. Sprich, vielleicht trainiere ich einfach ein bisschen härter, ein bisschen mehr, als ich es normalerweise nur für reines Gesundheits-Fitness-Jogging machen würde. Ist natürlich auf der einen Seite gut, weil, ja, das weiß man mittlerweile auch, es ist für uns als Menschen sehr, sehr sinnvoll, nicht immer nur gemütlich durch die Gegend zu joggen. Das, keine Frage, ist immer noch besser, als überhaupt nicht zu joggen. Aber es ist aus gesundheitlichen Gründen durchaus auch eine sehr, sehr gute Sache, ab und zu mal richtig Gas zu geben, ab und zu mal den Zeiger in den roten Bereich zu drehen. So, ist eine gute Sache, keine Frage, dazu gibt es verschiedenste Untersuchungen. Ne? Ich mache hier keinen Wissenschaftstalk, deswegen lasse ich das weg. Aber ne, das ist zumindest so das, was ich so gehört habe, gelesen habe, was ich vielleicht auch lesen will. Ja? Also ab und zu mal in den roten Bereich zu gehen, ist eine super Sache. Und das macht man natürlich auch wieder eher, wenn man einen Wettkampf vor der Nase hat oder den irgendwann mal vor der Nase haben möchte. Allerdings ist es auch so, dass diese Wettkämpfe häufig dazu führen, dass Leute zu oft in diesen roten Bereich gehen, weil dann eben auch wieder, ja, man macht sich selber diesen Druck und dann hier nochmal ballern und da nochmal ballern und viel hilft viel, ne? Und deswegen kann es durchaus sein, wenn man das nicht wirklich auch kontrolliert macht, das Ganze, dass durch eine Wettkampforientierung, das ist beim Marathon auch wieder krasser und beim Halbmarathon als beim 5er oder 10er, weil insgesamt normalerweise die Belastung halt höher wird bei den längeren Strecken, aber auch bei einem 5er oder 10er kann es durchaus sein, dass das Verletzungsrisiko steigt gegenüber, wie gesagt, dem ganz normalen Fitness easy peasy durch die Gegend Jogging. Muss man sich bewusst machen. Ja, das heißt, wenn ich zielorientiert trainiere, wenn ich wettkampforientiert trainiere, dann gehören auch Sachen wie Regeneration und ein bisschen mehr Kontrolle an der einen oder anderen Stelle mal dazu. Ja, es ist nicht damit getan, dass man einfach sagt, so, ich will jetzt unbedingt und jetzt mache ich, ne, und jetzt hole ich mal die schnellen Schuhe und dann wird irgendwie fünfmal die Woche geprügelt. Deswegen möchte ich das Ganze heute auch so ein bisschen aufbauen. Ja, ich möchte euch heute natürlich erstmal sagen, ey, was sind denn so die Basics dazu? Ja, wie trainiere ich denn sowas? Aber eben auch so ein bisschen darauf eingehen, naja, wie motiviere ich mich jetzt richtig? Was sind vielleicht Punkte Ernährung und sowas, die jetzt in dem Bereich eine spezielle Rolle spielen? Oder auch, was ist nachher die richtige Renntaktik, zum Beispiel bei so einem Wettkampf? Da hoffe ich einfach, dass das ein oder andere kleine Detail dabei ist, das ihr noch nicht kennt und wo ihr dann einfach nachher sagt, ah ja, hier, pass mal auf, ne, geil, ich bin Bestzeit gerannt und das liegt daran, dass der Fitschen hier das und das erzählt hat in seinem Podcast 100, weiß ich, 40 oder so. Na, also, wir quatschen erstmal so ein bisschen darüber, warum, was soll das Ganze, Vor- und Nachteile. Vorteil, Motivation, Nachteil, eventuell, ja, höheres Verletzungsrisiko. Euch fällt bestimmt noch ganz viel anderes ein, das könnt ihr mir gerne mal bei Instagram oder sowas schreiben, dann packe ich das in die nächste Folge rein und freue mich drüber. Na, aber hier so mein kleiner Spickzettel, mit dem gehe ich jetzt hier mal durch das Ganze durch. 5 Kilometer, 10 Kilometer hat auch immer so ein bisschen, ne, die Gefahr, ich habe es gerade gesagt, wie geil das ist, dass es davon einfach häufiger mal Wettkämpfe gibt, hat immer noch trotzdem so ein bisschen die Gefahr, dass es Leute gibt, die machen das dann zu oft. Mein erster Tipp, ja, wäre, wenn ihr wirklich mal Bestzeit laufen möchtet oder vielleicht zumindest möglichst nah an eure Bestzeiten von früher rankommen wollt, macht nicht zu viele Wettkämpfe, ja, sondern sucht euch wirklich ein Ding aus, auf das ihr euch mal ein paar Wochen gezielt vorbereitet und macht nicht diesen Fehler, jedes Wochenende hier rennen, da rennen, dort rennen und immer volle Möhre. Ne? Das funktioniert in vielen Fällen nicht. Deswegen, also erstmal so ein bisschen einen Plan machen und vielleicht mal in sich reinhorchen und sagen, okay, ja, heute geht's hier beim Fitschen über 5 und 10 Kilometer und ja, doch, da habe ich auch schon so Ideen, da möchte ich auch mal richtig durchstarten. Planung erstmal, so, wann möchte ich denn hier meine 5 Kilometer oder 10 Kilometer beste mögliche Performance angreifen? Kann irgendwann dieses Jahr sein, kann nächstes Jahr sein, kann in 6 Wochen sein. Weil ich glaube, die Vorbereitung sollte man sich gönnen. Vielleicht aber noch besser in einem halben Jahr oder so. Und dann mache ich erstmal den Check und überlege mir, wo stehe ich denn heute? Also, solche Sachen wie, wie viel trainiere ich denn gerade? Was sind denn meine üblichen Geschwindigkeiten, wenn ich normalerweise laufen gehe oder vielleicht sogar schon mal ein Intervalltraining mache? Was habe ich denn alles schon ausprobiert im Training? Wo könnten denn neue Reize sitzen? Dann natürlich auch so Sachen, mal ganz ehrlich zu sich sein. Wo sind denn meine Schwachstellen? Wenn ich jetzt gezielter trainieren möchte und weiß, okay, ich kriege ständig eine Erkältung, dann muss ich mir doch mal überlegen, wie ich der nächsten Erkältung jetzt mal vorbeugen kann, indem ich vielleicht mal meine Blutparameter checken lasse oder indem ich einfach mal mir ein bisschen mehr Schlaf gönne. Ja, lauter so Sachen. Wenn ich weiß, okay, ja, bei mir zwickt häufiger mal die Achillessehne, dann höre ich mir natürlich den Podcast vom Jan nochmal an, ja, wo es um Verletzungen, Vorbeugen und Heilen geht. Aber vor allem überlege ich mir nochmal, wann hat denn das mit meiner Achillessehne besonders viele Probleme gemacht? Wenn ich Intervalle gemacht habe oder zu viele Intervalle, wenn ich zu wenig gedehnt habe, wenn ich was auch immer gemacht habe. Und dann versuche ich von vornherein diese mir bekannten Schwachstellen ja einfach mal ein bisschen zu entschärfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, bevor man nach vorne guckt, auch nochmal so ein bisschen zurückguckt und so ein Wert einfach setzt, wo bin ich denn jetzt gerade? Und dann natürlich auch, liebe Leute, das ist euch ja allen klar, wenn ich Ziele habe, ist es beim Laufen einfach so, na klar, ja, mit viermal Training so ein Ziel zu erreichen, mit viermal vernünftigem Training, ist wahrscheinlicher als mit zweimal Training. Deswegen seid ehrlich zu euch selbst und sagt mal, okay, wenn ich jetzt dieses Ziel habe, was ist es mir denn wert? Wie viel kann ich dafür denn investieren? Ja, wie viel Trainingszeit habe ich denn dafür? Wie viel Erholungszeit habe ich denn dafür? Ne? Wie sind denn da so meine Grenzen? Und natürlich eben auch, ja, wenn ich jetzt dieses Ziel habe, was mache ich momentan an Umfang, an Geschwindigkeit? Wie schnell kann ich das realistischerweise aufbauen, um eben den nächsten Step zu machen? So, und dann ne, mache ich natürlich irgendwo Folgendes. Also beim Halbmarathon und Marathon genauso. Ich würde typischerweise immer so eine rückwärtsgerichtete Planung machen. Also, wenn ich weiß, ja, dann und dann, sagen wir mal in einem halben Jahr. In einem halben Jahr ist hier der und der Lauf und logisch, liebe Leute, wenn ihr über 10 Kilometer eine Bestzeit laufen wollt, dann sucht ihr euch vielleicht nicht unbedingt einen Lauf aus, der im August ist, wo es tendenziell etwas heißer ist, ne? Und dann sucht ihr euch am besten auch keinen Lauf aus, wo es die ganze Zeit über Schotterwege geht, sondern wer Bestzeiten laufen möchte und das richtig professionell angeht, der sucht sich am besten 10 Kilometer Lauf im Frühjahr oder im Herbst aus, auf einer Strecke, im besten Falle auf Asphalt, Topf eben und vielleicht irgendwie auch nicht was direkt an der Nordseeküste, wo es auch noch ständig irgendwie super windig ist. Logisch, wisst ihr alle, darf ich trotzdem hier nochmal an der Stelle freundlich dran erinnern, ne? Denn man vertut sich so, ja. Aktuell, warum mache ich den Podcast heute? Ja, jetzt am 1. Mai war ich hier wieder beim Mettmanner Bachlauf dabei, bin Dritter geworden, ich glaube, wie alt ist die Emi? Ein 17-jähriges Mädel, hat mich unter anderem geschlagen im Endspurt, ist in Ordnung für mich, aber ich war wirklich nicht schnell. Und das lag natürlich nicht daran, dass ich nicht vernünftig trainiert hätte oder so. Nein, nein, das lag nur daran, dass es in Mettmann wirklich ständig hoch und runter geht und dass es auch noch relativ warm war. So, also ja, wenn ihr Bestzeiten laufen wollt, schaut mal so ein bisschen, flach, teer, möglichst windig, möglichst eben wenig windig und eben natürlich auch irgendwie so das Allgemeine. Ja, es muss ja jetzt auch irgendwie was sein, was ein bisschen vom Aufwand her gut zu handeln ist. Sprich, also für einen 10-Kilometer-Lauf jetzt irgendwie, keine Ahnung, bis nach Mallorca fliegen oder so, muss ja noch nicht unbedingt sein. Da gibt es sicherlich auch Sachen bei euch in der Nähe, die richtig Bock machen und wo man das mal angreifen kann. So, wenn ihr jetzt also diesen Termin festgezurrt habt, diesen einen großen Wettkampftermin, wie gesagt, bei 10 Kilometer und 5 Kilometer ist das halb so wild. Ja, das ist was anderes als ein Halbmarathon oder Marathon. Das kann man auch dann irgendwie sagen, naja, ich kann auch einen Monat vorher, wenn die Form gut ist, einfach schon mal einen richtigen Knaller raushauen oder eben einen Monat später. Gar kein Problem, ne? Aber so ein bisschen als Orientierung finde ich das gut. Und dann kommt ihr hin und sagt, okay, pass mal auf, da soll also jetzt mein Zehner starten. Dann mache ich im besten Falle nochmal 2 Wochen vorher, ja, einen 5-Kilometer- oder einen 7-Kilometer Unterdistanzwettkampf, wenn sich das noch irgendwo anbietet, um mich da nochmal richtig locker zu laufen, ne? Und dann schaut ihr weiter, okay, und ne, jetzt habe ich da den Wettkampf, da habe ich den Testwettkampf. Und was ist denn jetzt so vorher in den ganzen Wochen? Bin ich nochmal irgendwo auf Dienstreise? Sind nochmal irgendwelche wilden Geburtstagspartys, die mein Training beeinflussen würden? Ist nochmal irgendwie Urlaub? Was ist da wo? Und wie kann ich jetzt so, sage ich mal, mein Training leicht aufbauen? Ne? Ich fange mit dem an, wo ich jetzt bin. Leicht aufbauen, dass das ein bisschen mehr wird, dass das ein bisschen schneller wird, sodass ich dann eben am Tag X im besten Falle in Topform bin. Ganz klar, ihr Lieben, plant immer von vornherein auch ein bisschen Puffer ein bei solcher Geschichte. Dass man es jetzt wirklich hinkriegt und sagt, okay, hier ist in 3 Monaten der 10-Kilometer-Wettkampf und da mache ich jetzt einen super Plan, der startet heute, ne, und dann ziehe ich den knallhart durch und in 3 Monaten kracht es dann richtig, das wird in 99% der Fälle nicht funktionieren. Da kommt immer mal was dazwischen. Kleines Wehwehchen, keine Ahnung, Kita zu und ihr müsst auf die Kids aufpassen oder was auch immer. Na, deswegen so ein bisschen Puffer sowieso einplanen. Na, aber es geht ja hier eher so um das Große und Ganze. Also, Rückwärtsplanung. Da ist Wettkampf, da ist Vorbereitungswettkampf, da sind Ferien, bla 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 bla. Und dann komme ich irgendwann zum heutigen Tag. So, und an dem heutigen Tag, na, den Check habt ihr schon gemacht, okay, ja, ich trainiere im Moment so und so viel, ich habe auch vielleicht die richtige Ausrüstung schon am Start, was sollte das sein, ja, wenn ich jetzt zielorientiert trainiere, sollten spätestens morgen meine Schuhe vernünftig sein und nicht total durchgetreten sein, dann sollte ich die richtige Ausrüstung am Start haben, ne, lauter so Geschichten, eine GPS-Uhr, ne, glaube ich, ganz klar, macht bei zielorientiertem, wettkampforientiertem Training definitiv Sinn, all die Sachen gehören jetzt dazu, so. Jetzt ist die große Frage, wenn ich irgendwann ins Training einsteige. Alter, wo stehe ich denn jetzt überhaupt gerade? So, und jetzt könnt ihr Folgendes machen. Jetzt könnt ihr natürlich für viel Geld irgendwo eine Leistungsdiagnostik machen und dann kriegt ihr Laktatwerte und dann kriegt ihr Pulswerte und dann kriegt ihr hier und dann kriegt ihr da. Und wenn ihr wisst, wo ihr da hingehen müsst, bei euch in der Ecke, und ihr kriegt da wirklich gute Empfehlungen, dann ist das echt eine geile Sache. Muss man sagen, ja, das kostet, keine Ahnung, wie mal da um 200 Euro oder sowas, so eine Analyse, finde ich richtig cool. Es gibt allerdings, leider muss ich sagen, immer noch wieder So Leute, die so eine Leistungsdiagnostik anbieten, die haben also einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung und hauen irgendwelche Empfehlungen raus, die einfach richtig Hanebüchen sind, ja, wie man so schön sagt, und dann verunsichert das die Leute und macht wirklich wenig Sinn. Und auch diese berühmten Angaben von den GPS-Uhren, die ihr da nutzt, ne, was auch immer das ist, das sind alles ganz schöne Kontrollen, ja, und Richtwerte. Aber so richtig, richtig geil funktioniert das in Fällen nicht. Und deswegen, wenn ihr eine echt geile, richtig geile Leistungsdiagnostik haben wollt, dann macht doch mal Folgendes, dann rennt doch mal einen Wettkampf. Ja, Leute, Laufen ist einfach und so einfach ist das auch mit einer Leistungsdiagnostik. Wenn ihr euch jetzt einfach mal hinstellt und euren Leistungsstand erfragen wollt, dann schaut doch mal, wo ist denn in der Nähe jetzt vielleicht nächste Woche, übernächste Woche mal ein Fünfer, mal ein Zehner. Wie gesagt, wieder dieses flache Strecke, möglichst windschnell, still, ne? Am besten auch bei nicht so richtig hohen Temperaturen. Macht da mal mit. Guckt mal, wo ihr jetzt steht. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im Training einfach mal als Testwettkampf machen, ja? Einfach sich mal hinstellen und eine Strecke aussuchen und dann halt mal ballern. Ich glaube, dass die allermeisten es nicht hinkriegen, das ist auch gut so übrigens, im Training das abzurufen, wozu sie im Wettkampf in der Lage sind. Das heißt, wenn man sowas jetzt im Training macht und sich einfach alleine irgendwo hinstellt mit seiner Uhr und da langknallt, dann kriegt man in vielen Fällen nicht wirklich das raus, wozu man tatsächlich in der Lage ist, wenn eben das Adrenalin nochmal kickt, wenn nochmal andere Leute mit dabei sind, wenn wirklich eine offizielle Stoppuhr läuft und man vielleicht eine Startnummer auf der Brust hat, ja. Deswegen, na klar, Leistungsdiagnostik geht auch alleine, hinstellen, 5 Kilometer ballern, hinstellen, 10 Kilometer ballern, aber mit so einem kleinen, jetzt gucke ich mal, wo ich bin, Wettkampf, macht das Ganze aus meiner Sicht besonders viel Sinn. Und wenn du das nämlich hast, wenn du jetzt momentan weißt, wie schnell du bist, dann kannst du daraus prima für deine nächsten Wochen, Monate Dauerlaufgeschwindigkeiten ableiten. Dann kannst du daraus ableiten, welche Zielzeit du vielleicht demnächst mal erreichen möchtest. Und aus dieser Zielzeit wiederum, die du dann anstrebst, kannst du auch prima dann ableiten, wie schnell zum Beispiel die Intervalle oder Tempodauerläufe oder Ähnliches sein sollten, die du machen möchtest in den nächsten paar Wochen und Monaten. Na, deswegen, Test, Leistungsdiagnostik, super geil, könnt ihr jederzeit machen, auf dem Laufband, mit Laktat, mit allem Shishi, oder ihr stellt euch hin und rennt einen Testwettkampf. Wunderbar. Grundsätzlich ist es so, jetzt gehe ich nochmal einen kleinen Schritt zurück, ne, und sag mal, okay, ja, jetzt nehme ich das Ding hier irgendwie im Mai auf, das heißt, die Saison ist im besten Falle schon im vollen Gange. Grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man wettkampforientiert trainiert, wie in vielen Fällen auch, die Herangehensweise macht so ein bisschen mehr vom allgemeinen Training zum spezifischen Training hin. Sprich, wenn du irgendwo im Winter unterwegs bist, auch dazu habe ich schon, glaube ich, hier die ein oder andere Folge mal gemacht, wenn du im Winter unterwegs bist, dann machst du eher, ich sag mal, Dauerläufe und vielleicht auch mal gehst du ins Gelände, machst mal einen Crosslauf, machst mal so ein paar leichte Berganläufe und solche Geschichten, gehst vielleicht mal Skilanglauf fahren, da habe ich schon ganz, ganz viel dazu erzählt, machst vielleicht mal einen Traillauf, ne, lauter solche Geschichten, Fahrradfahren, Schwimmen, Aquajoggen. Und je näher dann die Wettkampfphase kommt, desto spezifischer, desto mehr an dieses Ding trainiert man ran, was man im Wettkampf nachher auch machen möchte. Das heißt, du gehst vielleicht mehr dahin und sagst, okay, ich möchte meinen 10-Kilometer-Wettkampf auf der Bahn laufen. Also machst du vielleicht mal ein paar Intervalle im Stadion. Das brauchst du im Winter eigentlich überhaupt nicht zu machen. Da kannst du draußen die ganze Zeit durch den Wald rennen, gar kein Problem. Ja? Und wenn du deinen 10-Kilometer-Lauf auf der Straße rennen möchtest, dann fängst du am besten auch erst, ja, in den paar Wochen vorher damit an. Natürlich kannst du joggen überall, jederzeit, trainieren, wunderbar. Du kannst das ganze Jahr über auf der Straße rennen. Mittlerweile sind die Schuhe so gut, dass es kein Problem ist, ne? Und Straßenlaufen ist nicht per se schlecht. Ich bin trotzdem ein Riesenfan davon, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, möglichst viel einfach im Gelände zu trainieren. Waldwege, Feldwege, alle sowas, ne, auch mal über die grüne Wiese einfach, weil ich glaube, dass dieses leicht kipplige Profil, dieses abwechslungsreiche, auch mal so mehr über die Kurve und sowas, dass das eben auch einen guten Trainingsreiz setzt und besser ist als nur immer Asphalt, Asphalt, Asphalt. Aber ne, auch wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, ihr braucht nicht jedes Mal irgendwie in den Wald zu fahren, kilometerlang mit dem Auto, allein schon aus Umweltgründen nicht. am schönsten finde ich es immer, und das ist das Tolle am Laufen, aus der Haustüre raus und los. So, aber wie gesagt, ne, Lauftraining, zielorientiertes Lauftraining geht immer davon, dass man eine möglichst gute Grundlage aufbaut, eine möglichst breite Basis aufbaut durch eben diese Sachen, die ich gerade genannt habe, durch natürlich auch spezielle Kräftigung, ja, Fußgelenkskräftigung, Sprunggelenkkräftigung, die ganze Muskelschlinge durch, Rumpfkräftigung, lauter solche Sachen. Und dann wird das immer ein bisschen spezifischer. Das heißt, die Geschwindigkeiten bei den Dauerläufen werden vielleicht ein bisschen höher, die Geschwindigkeiten bei den Tempoläufen werden definitiv ein bisschen höher. Es geht dann immer mehr Richtung Race Pace bei den Intervallen. Bei den Dauerläufen sind wir von Race Pace hoffentlich, dazu kommt gleich noch mehr, immer noch weit entfernt. So, also, allgemeiner Aufbau, der immer spezifischer und spitzer wird. Könnt ihr euch vorstellen, logisch, ist auch nichts Neues. Aber ich glaube, dass das auch was ist, was ihr mal hinterfragen solltet. Wie ist denn das, wenn ihr jetzt wirklich, ja, sagt, ich möchte mal wettkampforientiert trainieren? Habt ihr da Variationen drin, auch übers Jahr verteilt? Die allermeisten von euch, die jetzt wirklich sagen, ich renne auch mal Wettkämpfe, die wissen wahrscheinlich, dass man variabel trainieren sollte, dass man ruhige Dauerläufe machen muss, dass man schnelle Intervalle machen muss. Die wissen wahrscheinlich, was ein Fahrtspiel ist und was ein Tempodauerlauf ist. Aber seid mal ehrlich zu euch selbst, unterscheidet sich euer Training im Herbst und Winter von dem im Frühjahr oder im Sommer in der Wettkampfphase? Ist da wirklich diese Variation drin oder nicht? Habt ihr da nicht vielleicht noch Potenzial? Könnt ihr nicht vielleicht im Winter und Herbst viel, viel mehr noch an eurer Kraftausdauer zum Beispiel arbeiten, damit ihr im Sommer, wenn es dann eben spezifischer wird, damit ihr eine höhere Belastungsverträglichkeit habt? Denn das ist ja so das A und O, ja? Ausdauersport ist einfach auch immer eine Fleißgeschichte. Und ganz, ganz viel von dem, was ihr trainiert, dient dazu, nachher diese speziellen, intensiven Einheiten besser wegzustecken. Das Verletzungsrisiko, das natürlich steigt, wenn ihr mehr und härtere Intervalle macht. Das Verletzungsrisiko minimiert ihr durch eben eine gute Grundlage, die irgendwann im Herbst und Winter gesetzt wird. Auch zum Beispiel durch alternatives Ausdauertraining. So, ne? Deswegen ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber wer weiß, wann ihr dieses Ding hier hört. Macht euch mal auch über so euer gesamtes Jahr so ein bisschen Gedanken, wenn ihr möchtet. Alles cool, alles ein Angebot, man kann einfach auch schön durch die Gegend joggen und sagen, naja, im Winter trainiere ich ja sowieso Kraftausdauer, weil da ist es bei mir ständig matschig, ne? Und dann renne ich da durch die Pfützen und dann ist es rutschig und dann ist auch noch Schnee. Habe ich Kraftausdauer, super, brauche ich mir gar keine Gedanken drüber zu machen. Ist ja alles fein, ist alles cool. Ne? Aber vielleicht, wie gesagt, nochmal auch da kurzer Denkanstoß. Also, allgemeineres Training Herbst und Winter, spezifischeres Training, wenn es dann eben Richtung Wettkampf geht. So, nehmen wir mal an, ihr wisst, wo euer Wettkampf sein soll. Ihr wisst, weil ihr jetzt auch einen 5 oder 10 Kilometer Testlauf gerade mal gemacht habt, ihr wisst jetzt, was euer Leistungsstand ist. Ihr wisst, was ihr investieren könnt und wollt. Für den einen sind es vielleicht 2 Trainingseinheiten pro Woche, für den nächsten 4, für einen vielleicht auch 6 Trainingseinheiten pro Woche. Vielleicht sogar noch mehr. Ich vermute, dass alle, die irgendwie mehr als einmal pro Tag trainieren, jetzt heute nicht so viel Spaß haben, weil die wahrscheinlich wirklich schon ganz genau wissen, wie sie es machen müssen. Ne? Aber alle, die vielleicht sagen, naja, ich trainiere 2, 3, 4, 5 Mal die Woche und da ist noch der ein oder andere Tipp dabei vom Jan, die hoffe ich mal, sind hier gut aufgehoben. Man kann problemlos mit 2, 3 Mal pro Woche 10 Kilometer, 5 Kilometer Rennen bestreiten und man kann auch so trainieren mit nur 2 oder 3 Mal Training pro Woche, dass man besser wird. Auch da die Einschränkung natürlich, wenn ich jetzt schon seit 20 Jahren wettkampforientiert laufe, dann wird das irgendwann schwieriger, sich zu steigern. Ich selber werde wahrscheinlich mit meinen 2, 3 Mal Trainings pro Woche, die ich momentan mache, nicht mehr so schnell werden, wie ich es früher war. Da geht es eher so ein bisschen gerade um Schadensbegrenzung, ja. Ich versuche nicht noch viel, viel langsamer zu werden, als ich es früher war. Sprich, über 10 Kilometer bin ich derzeit, na ich sag mal, wenn ich richtig Gas gebe, wahrscheinlich so 7 bis 8 Minuten langsamer als früher. Klingt nicht so viel, ist aber eine ganze Menge. Man muss aber auch sagen, ich trainiere halt auch nur noch, ja, 10% oder so von dem, was ich früher gemacht habe. Na, muss ich mal genau nachrechnen, wie ist es denn? Früher waren es 14 Mal pro Woche, jetzt sind es, ja, nee, noch ein bisschen mehr trainiere ich schon noch. Also ein bisschen prozentual ein bisschen mehr, ne? Aber na, die Abstände zu den Bestzeiten sind sehr, sehr groß und die werden auch nicht kleiner. Bei dem berühmten Mettmaler Bachlauf, von dem ich vorhin erzählt habe, bin ich 39 Minuten gerannt. ich behaupte, es sind 10,2 und nicht 10 Kilometer und es ist auch noch hügelig. Also ich sag mal so, da hätte ich wahrscheinlich einen 340er-Schnitt drauf gehabt, bin ich aber eben nicht gelaufen. Und früher war es halt eher dann ein 10-Kilometer-Bestzeit, 28,02, könnt ihr selber rechnen, knapp unter 250er-Schnitt. So, also, wo war ich jetzt wieder? Jetzt habe ich mich gerade wieder ein bisschen verhaspelt. Also, man kann mit zweimal pro Woche 10 Kilometer gut rennen, 5 Kilometer gut rennen. Besser ist es aber schon, würde ich mal behaupten, wenn man sich zumindest irgendwie für 3-4 Mal pro Woche freischaufelt. Und dann ist es im Prinzip so, wie bei jeder anderen Strecke auch. Ja, Aufteilung ist bei 2 Trainingseinheiten pro Woche einmal schnell, einmal aber auch langsam. Bei 3 Trainingseinheiten pro Woche würde ich sagen, 2-mal langsam Dauerlauf, 1-mal schnell, sprich eine Belastung, die zum Beispiel Fahrtspiel, Intervalltraining, Tempo-Dauerlauf, was auch immer sein kann. Wenn ich 4-mal pro Woche trainieren möchte und kann, dann habe ich schon ein bisschen mehr Variationsmöglichkeiten. Da würde ich sagen, es müssen trotzdem auf jeden Fall 2 ruhige Dauerläufe sein. Und dann kann man so ein bisschen schauen, ob man vielleicht 1-mal pro Woche einen etwas längeren Dauerlauf macht, wodurch es anspruchsvoll wird. Aber eben zusätzlich auch 1-mal dieses berühmte Ballern, ne, Intervalle und Ähnliches. Um das mal ein bisschen konkreter noch zu machen. Ich weiß, ich wiederhole mich auch da so etwas, ja, aber nehmen wir mal an, ihr habt jetzt, keine Ahnung, bei eurem Testlauf 50 Minuten gebraucht für 10 Kilometer. Die Bedingungen waren gut, ja, ihr konntet euch wirklich richtig ausballern, ihr wart zum Schluss platt, ne, aber nicht noch 3 Wochen später platt, es war nicht super heiß, alles sowas. Das sind natürlich Sachen, die ihr bei eurem Testlauf und auch bei allem anderen immer mit einberechnen müsst. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe mich jetzt getestet, aber ne, erstmal habe ich irgendwie 5 Nächte vorher überhaupt nicht geschlafen, weil ich irgendwie so erkältet war, dann hättet ihr sowieso nicht an den Start gehen dürfen, ne, ist klar. Ja, dann war es aber super heiß an dem Tag und es war auch noch wellig und so, dann ist das immer so ein bisschen schwierig, das jetzt umzurechnen. Aber sagen wir mal, es waren super Bedingungen, ihr habt ein geiles Ding hingelegt, ihr habt nicht, wer weiß, ihr abgekackt hinten, ihr wisst jetzt, ihr habt momentan die Form für 50 Minuten. So, und ihr wisst auch, okay, ihr trainiert nicht schon 350.000 Jahren und ihr habt alles schon ausgeschöpft, ne, und es ist einfach noch Potenzial da. Also machen wir mal einfach so, ne, Zielzeit könnte 45 Minuten sein. So, ne, das ist jetzt wirklich ganz, ganz krass vereinfacht, ne, das kann man alles nicht so sagen. Wie viel ihr euch noch steigern könnt, hängt natürlich davon ab, wie viele Trainingsjahre ihr schon hinter euch habt, wie lange ihr schon trainiert habt, wie alt ihr seid. Ja, wie gesagt, bei mir, egal was ich mache, ich werde nicht schneller. Ne? Aber wenn ihr jetzt vielleicht erst seit 2 Jahren lauft, dann sind natürlich noch ganz andere Sprünge möglich. Irgendwann werden diese Sprünge kleiner. Wenn ihr schon 50 Wettkämpfe gemacht habt, ja, und habt euch ganz langsam von 70 Minuten auf diese 50 Minuten hochgearbeitet, dann wäre es natürlich ein Riesenknaller, wenn ihr irgendwann mal eine 48 rennen würdet. Ganz klar. Ja? Deswegen ganz grobe Vereinfachung nur, ne? Ich sage nicht, dass jeder, der jetzt heute 10 Kilometer in 50 Minuten läuft, ne, in 6 Wochen 10 Kilometer in 45 rennen kann. Das wäre Quatsch. Ne? Macht euch da nichts vor, so schön das auch wäre. Ja, irgendwann werden die Schritte kleiner und bei dem einen ist eben das Limit die 1-Stunden-Marke oder die 70 Minuten. Bei dem nächsten ist das Limit halt, okay, der kann sich auch noch von 30 auf 29 Minuten über 10 steigern. Alles eine Frage des Talents, alles eine Frage des Einsatzes, der Belastungsverträglichkeit, der allgemeinen Rahmenbedingungen, Trainer und so weiter. Ne, aber ja, ich sag mal, unter 30 Minuten, da wird es schon sehr eng für die allermeisten. So, super. Ihr wisst also, okay, momentane Form 50 Minuten, Race, 10 Kilometer und Zielzeit 45 Minuten, ne? Momentan 5-Minuten-Schnitt. Race möchte ich dann in ein paar Wochen im 4,30er-Schnitt laufen. Das heißt, und jetzt wird es ganz, ganz hart für die allermeisten, die Form, die ihr momentan habt, bedeutet, dass eure Dauerläufe, die normalen Dauerläufe, nicht viel schneller sein sollten als 6 Minuten pro Kilometer. Und das machen, ich betone das immer wieder gerne, das machen ganz, ganz viele Leute verkehrt. Ja, die laufen Pi mal Daumen immer so, ja, sag mal, 20, vielleicht 30 Sekunden langsamer als das, was sie im Wettkampf abrufen können. Und das ist einfach noch verdammt nah dran. Wer das macht, der verschenkt aus meiner Sicht ein riesen Potenzial, weil er immer ein bisschen zu sehr in dem Bereich trainiert, wo der Körper einfach zu lange braucht, sich zu erholen, wo der Körper auch nicht bereit ist, sich dann für Tempoläufe nochmal besonders zu quälen. Ne? Und deswegen ganz grober Richtwert. Der Dauerlauf sollte ungefähr eine Minute pro Kilometer langsamer sein als das, was ihr momentan so im Wettkampf über 10 Kilometer knallen könnt. Wie gesagt, sehr, sehr grob. Eigentlich eher noch ein bisschen langsamer, ne? Also vielleicht auch eine Minute 10. Und natürlich sollte das auch bei jemandem, der 40 Minuten läuft über 10, sollte das noch ein bisschen anders sein als bei jemandem, der eine Stunde läuft über 10. Aber ich finde, das ist eine ganz gute Faustformel. Und gerade, ne, das ist in dem Podcast, hier kann sich ja sowieso keiner irgendwas merken. Wenn ihr es genauer wissen wollt, liebe Leute, lest ein Buch dazu. Ja, macht euch schlau, ne? Das große Laufbuch vom Steffni, ne, mit dem mache ich ja diese Kenia-Reisen immer, finde ich nicht schlecht. Das kann ich auf jeden Fall sonst auch empfehlen. Dann habt ihr es natürlich noch ein bisschen genauer, wie viel Prozent der Wettkampfgeschwindigkeit der Dauerlauf haben sollte, bla bla, ne, klar. Und die Schlaumeier unter euch, ja, die sagen jetzt natürlich auch sofort, ey Fitchen, hör mal, jetzt im Moment, ja, jetzt laufe ich 50 über 10, aber ich will ja 45 laufen. Also, ne, wie ist denn das jetzt? 5er Schnitt kann ich jetzt, 4,30er Schnitt mache ich später, also mache ich meine Dauerläufe jetzt doch schon in 5,30er Schnitt und nicht in 6 Minuten. Ja, nee. Noch seid ihr ja nicht so weit hier in unserem Beispiel, ne? Deswegen würde ich schon momentan auf jeden Fall mal mindestens bei dieser Minute langsamer als momentane Renngeschwindigkeit bleiben, ne? Und eigentlich, wie gesagt, darf das ja ruhig noch ein bisschen entspannter sein. So, also, durch diesen ganz, ganz einfachen Test, durch diesen Probewettkampf, haben wir jetzt schon mal festgelegt, wo sind denn unsere Dauerläufgeschwindigkeiten? Und das wirklich kontrolliert mal, würde ich behaupten, ist auch bei euch, obwohl ihr mir hier schon so lange zuhört und das Ganze schon tausendmal gehört habt, ja, auch bei euch würde ich behaupten, ist in den allermeisten Fällen die Dauerlaufgeschwindigkeit immer noch ein bisschen hoch. Na klar, kann man da auch variieren und sagen, okay, manche Dauerläufe mache ich noch ein bisschen langsamer, weil eben ja, Tante Elfriede mitmacht oder Onkel Otto oder der Klaus oder sonst wer, ne? Lieber Klaus, nicht böse sein. Also Klaus ist, ne, wie ihr wisst ja, der, oder nicht wisst, keine Ahnung, ist der Patenonkel unserer großen Tochter Ronja. Und der läuft schneller als ich momentan, ne? Aber manchmal ärgere ich ihn ganz gerne. Ne, also, wenn ihr also langsamer laufen müsst, ne, weil eben Klaus ab und zu dabei ist, dann könnt ihr das ruhig machen, ist überhaupt kein Problem. Das sind alles nur Orientierungshilfen. Laufen soll in erster Linie Spaß machen. Und das ist hier nichts, was irgendwie genau so durchgeballert werden muss. Sondern, wenn ihr einen Trainingspartner habt, der dafür sorgt, dass ihr ab und zu mal ein bisschen langsamer lauft, eure Dauerläufe, oder meinetwegen auch ab und zu mal ein bisschen schneller, dann ist das gar kein Thema. Wenn ihr jetzt aber eben diese 50 Minuten momentan drauf habt, aber in einer Trainingsgruppe unterwegs seid oder mit eurem Nachbarn oder eben Tante Elfriede unterwegs seid und die laufen ständig 5,20er Dauerläufe, dann kann das Spaß machen, aber es ist für euch dann an der Stelle nicht das allerbeste Training für Weiterentwicklung. Das ist vielleicht das beste Training, um zu quatschen, um eine gute Zeit zu haben, um nachher zu sagen, geil, was habe ich hier heute wieder rausgeknallt. Aber ne, die Leistungsentwicklung könnte darunter unter Umständen leiden. Ich weiß, ja, jetzt habe ich hier einen der letzten Podcast-Folgen gemacht mit der Natascha Mommerz. Ja, und die hat auch erzählt, sie trainiert sehr, sehr oft oder hat sehr, sehr oft sehr nah an ihrer Marathongeschwindigkeit trainiert. Also fast alle Dauerläufe, so plus minus Marathonrenngeschwindigkeit. Das kann auch funktionieren, wie wir da gehört haben. Aber in vielen, vielen Fällen klappt das eben nicht so gut. Und ich glaube, die Natascha hat wirklich auch ein riesen, riesen Talent. Mit dem sind wir nicht alle gesegnet, sagen wir es mal so vorsichtig. Also, ja, nochmal hingehen, Dauerlaufgeschwindigkeit plus minus eine Minute langsamer als das, was ihr momentan drauf habt. So, und jetzt kommen wir natürlich dahin, wie gesagt, ja, wir haben hier unsere 3 Trainingseinheiten pro Woche. Vielleicht sind es auch 5, vielleicht sind es 4. Ne? Die besteht ja nicht nur aus Dauerläufen. Sondern ganz klar, ja, jetzt kommen eben die spannenden Sachen, jetzt kommen die Intervalle. Intervalle, ne, wir reden von lockeren Einheiten als Grundlage, ne, Dauerlauf, Dauerlauf, Dauerlauf. Wir reden zusätzlich von, ja, ich sag mal, Unterstützungseinheiten, da sind wir dabei, Stretching, Yoga, Kräftigung, bla bla bla, sowas sollte man ein, zweimal pro Woche 20, 30 Minuten einbauen, dazu habe ich auch in ganz, ganz vielen anderen Folgen hier immer schon was erzählt, ne, deswegen gehe ich da jetzt nicht mehr so im Speziellen drauf ein, aber wirklich wichtig, nochmal diese spezifischen Intervalle, diese Einheiten, über die wir jetzt reden, wenn es wirklich darum geht, jetzt Geschwindigkeit aufzubauen. Ich glaube auch, dass ihr nach wie vor nicht jetzt für einen 5- oder 10-Kilometer-Wettkampf irgendwelche Hunderter machen müsst. Ja, 3x100 Meter volle Pulle. Es geht immer um diese berühmte Ich-muss-ja-schneller-werden-Geschichte. Nein, glaube ich nicht. Beim Halbmarathon- und Marathontraining ist das noch krasser, ne? Aber viele verwechseln eben Grundschnelligkeit mit der Fähigkeit, im Wettkampf schnell zu laufen. Ich sage es immer gerne, der Vergleich. Leute, wenn ihr jetzt 14,8 Sekunden über 100 braucht, statt 15, macht euch das über 10 Kilometer nur ganz, ganz unwesentlich schneller. Und ich vermute auch, dass die meisten von euch ihre Bestzeiten nicht im Endspurt, ja, aufstellen werden. Sondern natürlich geht es darum, die Geschwindigkeit, die wir jetzt entwickeln, einfach über einen möglichst langen Zeitraum halten zu können. Und da ist es nicht so entscheidend, ob die Maximalgeschwindigkeit sehr hoch ist, sondern wichtiger ist es eher, die Geschwindigkeit, die wir haben, etwas auszubauen, aber sehr stark auszubauen, dass wir mit der Geschwindigkeit möglichst lange klarkommen. So, und das mache ich, wie gesagt, über diese Intervalle. Na, und die Intervalle kriege ich nur hin, ohne mich zu verletzen, weil ich eine breite Basis habe, die ich durch die Dauerläufe lege. Und die Intervalle können dann zum Beispiel sein, wenn ich jetzt über einen 5-Kilometer-Wettkampf oder 10-Kilometer-Wettkampf rede, 3x 1000 Meter. 3x 1000 Meter plus minus angestrebte Wettkampfgeschwindigkeit. Das muss auch in dem Fall gar nicht viel schneller sein. Ihr müsst nicht, kommen wir wieder auf das Beispiel zurück, wenn ihr 4:30 im Wettkampf laufen wollt, dann müsst ihr nicht eure 1000 Meter Intervalle im 4-Minuten-Schnitt machen. Ich bin davon überzeugt, dass das zu hart ist und zu, ich sag mal, starke Belastung auch bedeutet. Ich würde lieber hingehen und sagen, okay, ich probiere das mal aus. Ja, ich möchte jetzt 45 Minuten laufen, kann 50 Minuten laufen. Jetzt gucke ich mal, 3x 1000, 4:25. Vielleicht auch mal 4:20. Kriege ich das hin? Ja oder nein? 400 Meter, ganz lockeres Traben zwischendurch. Wenn ich das locker hinkriege, dann mache ich beim nächsten Mal halt 4 oder 5 Läufe. Und dabei sollte es aber auch bleiben. Denn wenn ihr in der Lage seid, ja, ich sag mal, 6x 1000 in 4:20 zu knallen, ne, und der Wettkampf ist in 6 Wochen, dann müsstet ihr eigentlich in dem Wettkampf schneller laufen. Und dann müsstet ihr eigentlich auch euren Testwettkampf schon schneller gelaufen sein. Dann haben wir folgendes Phänomen, dass ihr nicht in der Lage seid, das, was im Training passiert, im Wettkampf nochmal zu toppen. Es gibt so Typen, und falls ihr dazu gehört, dann tut es mir sehr, sehr leid. Ja, es gibt so Typen, die können wirklich im Training fast genau das abrufen, was sie im Wettkampf dann auch auf die Bahn zaubern oder auf die Straße. Viel besser ist es natürlich. Man trainiert etwas ruhiger und kann dann im Wettkampf nochmal richtig was rausholen und in ganz andere Bereiche vorstoßen. Deswegen so ein bisschen kontrollieren. Tausenderprogramm ist ein Beispiel. Anderes Beispiel sind 400er oder 500er Intervalle. Davon macht man dann natürlich entsprechend ein paar mehr, ne? Und die vielleicht dann auch etwas noch schneller als Wettkampfgeschwindigkeit. Wenn ich sage, okay, na, ich habe jetzt in der einen Woche, ne, in meiner Vorbereitung gemacht 2 Dauerläufe, eben na, Minute langsamer als Renngeschwindigkeit. Und dann habe ich noch gemacht einmal ein Intervalltraining, 3x 1000, 4x 1000, 5x 1000, ne, irgendwie sowas, plus minus Renngeschwindigkeit, na, eher ein bisschen schneller als Renngeschwindigkeit, wie gesagt. Dann kann ich vielleicht in der nächsten Woche sagen, okay, ich mache wieder meine 2 Dauerläufe, aber jetzt mache ich statt der 1000er mal ein 400er oder 500er Programm. Und da gehe ich dann halt hin, logisch, die Intervalle sind ein bisschen kürzer, ne? Ich mache vielleicht dann auch kürzere Erholungspausen, statt 400 Meter Joggen zwischendurch, zum Beispiel nur 200 Meter. Und dann gehe ich aber auch hin, dass ich diese Läufe einen Tacken schneller mache. Ja? Wenn ich vorher Renngeschwindigkeit hatte, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen runter und gehe noch etwas, ja, zu deutlich schneller als Renngeschwindigkeit. Immer noch nicht da Amok laufen, ja, oder bekloppt werden. Ne, wenn ich, gehen wir wieder zum Beispiel, wenn ich Renngeschwindigkeit 4:30 anpeile, ne, dann muss ich jetzt nicht diese 400er oder 500er in 4-Minuten-Schnitt machen. Und gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel. Nicht vergessen, dass, ja, momentan unsere Form ja nur 5er-Schnitt ist. Das heißt, diese 1000er können durchaus auch erstmal, ne, nicht 4:30 sein, wo ich irgendwann mal hin will, sondern erstmal sich daran orientieren, wo ich gerade bin. Sprich, ich kann im Moment 5er-Schnitt laufen im Wettkampf, also mache ich meine 3x 1000 oder was auch immer, vielleicht in 4:45. Das sollte mir sehr leicht fallen, weil wenn ich in der Lage bin, 10 Kilometer am Stück zu laufen im 5er-Schnitt, dann sollte ich 3x 1000 mit 400 Meter Trabpause sehr gut hinbekommen. Wie gesagt, es ist kein Wettkampftag, ich habe vielleicht noch gearbeitet, ich habe vielleicht hier Trubel, da Trubel sowieso. Na, das ist ein bisschen schwer zu vergleichen, aber so ungefähr kriegt er, glaube ich, einen Blick, wo ich hin möchte. So, also, Trainingswoche, 5 Kilometer, 10 Kilometer, 3 Einheiten, 4 Einheiten, was auch immer, macht eure Dauerläufe, macht diese Intervalle und dann baut ihr diese Intervalle innerhalb der nächsten Wochen zielgerichtet auf euren Wettkampf weiter aus. Wenn ihr jetzt, wer weiß, wie weit entfernt seid noch von eurem Wettkampf, vielleicht 3 Monate, dann braucht ihr noch nicht so super viel da zu basteln. Dann könnt ihr statt der Tausender-Intervalle auch nochmal einen Tempo-Dauerlauf machen. Und das muss noch nicht so stark Richtung Wettkampfgeschwindigkeit sein. Ne, die Orientierung, die ich euch jetzt gebe, die, sag ich mal, ist vielleicht so für die letzten 6 Wochen oder sowas vor dem Wettkampf nochmal angesagt. Wenn ihr jetzt noch 2 Monate, 3 Monate vor dem großen Ereignis seid, dann macht einfach weiter schön eure Dauerläufe, dann probiert die Grundlage zu festigen, dann macht vielleicht nochmal den ein oder anderen Spaßwettkampf einfach zwischendurch und wer weiß, vielleicht springt ja auch da schon eine neue Bestzeit bei raus. Seht zu, dass ihr eure Kräftigungsübungen ordentlich macht, ja, seht zu, dass ihr einfach Spaß habt an dem ganzen Ding und dann in den 6 Wochen vorher, da kommen wir dann hin, dass wirklich die Intervalle gezielt werden, dass wir mit diesen Tausendern anfangen, mit diesen 500ern anfangen und dann ist es eben in der ersten Woche vielleicht 3x1000 oder 4x1000 und in der nächsten Woche dann ein 500er Programm. 8x500. Dann in Woche 3, ne, macht ihr ein ganz ähnliches Programm wie diese Tausender in der ersten Woche, aber statt 4 macht ihr dann vielleicht 5. Und dann noch eine Woche weiter macht ihr statt dem 8x500, macht ihr dann vielleicht 10 oder 12x500. Ganz wichtig ist das, wenn ihr wirklich jetzt zielgerichtet trainiert, dass ihr dann auch mal hinterfragt, wann welches Training wie gelaufen ist. Dass ihr das aufschreibt, dass ihr guckt, okay, ja, habe ich die Intervalle gut hingekriegt oder habe ich hinten raus total abgekackt? Ne? Wie war das mit den Pausen? Hat das für mich hingehauen? Denn, ganz klar, ja, da müsst ihr schauen, wie das läuft. Wenn ihr jetzt jedes Mal auf Teufel komm raus diese Intervalle versucht durchzuknallen, das hat beim ersten Mal schon nicht geklappt, beim zweiten Mal klappt es wieder nicht und beim dritten Mal wird es noch schlimmer, ja, dann sieht es mit der Gesamtentwicklung nicht so gut aus. Das heißt, natürlich ist jemand, der zielorientiert, der wettkampforientiert trainiert, immer auch daran interessiert zu sehen, was hat bei mir persönlich wie funktioniert. Vielleicht kommt einer nicht mit Tausendern klar, weil er damit ein mentales Problem hat. Dann machst du halt 500er. Vielleicht ist es andersrum. Vielleicht, ja, habt ihr einfach eine schöne Straßenrunde, wo ihr diese Tausender gut einplanen könnt, dann macht das. Vielleicht sagt ihr aber, Stadion finde ich auch ganz geil und 500er im Stadion, ne, oder 400er, ist natürlich noch einfacher eine Runde, kann ich da einfach gut rennen. Da ist jeder so ein bisschen anders, deswegen, ne, sind das alles nur so ganz grobe Orientierungen wieder mal, ne, betone ich immer wieder. Und ihr selber müsst so ein bisschen rausbekommen, was für euch gut funktioniert. Gehen wir nochmal zurück und sagen, okay, 3x pro Woche, 2x ruhig, 1x schnell, 4x pro Woche, 1x ruhig, 2x schnell, 2x ruhig, sorry, 4x pro Woche bedeutet 2x ruhig, Dauerlauf, 1x schnell und dann vielleicht so ein bisschen variabel, alle 2 Wochen ein zweites Intervalltraining rein oder ein Tempo-Dauerlauf rein und dann nochmal einen längeren Dauerlauf. So, 5x pro Woche ist wieder relativ leicht, bei 5x pro Woche würde ich auf jeden Fall 2x intensiver trainieren, vielleicht 1x kurze, 1x lange Intervalle oder 1x kurze Intervalle plus 1x einen Tempo-Dauerlauf. Ein Tempo-Dauerlauf für jemanden, der sich noch nicht so richtig auskennt, ist im Prinzip ein Dauerlauf, der sich schon etwas näher an der Wettkampfgeschwindigkeit orientiert. Sprich, wenn meine Wettkampfgeschwindigkeit 4:30 sein soll, ne, dann gehe ich hin, wenn das ein 10-Kilometer-Wettkampf werden soll, dann mache ich vielleicht mal im Training als Tempo-Dauerlauf, ne, wie gesagt, das ist ein Tempo-Dauerlauf. Das ist was ganz anderes als der ruhige Dauerlauf für die Grundlage. Dieser Tempodauerlauf ist was, was ich anstelle eines harten Intervalltrainings machen könnte. So, also, ich mache diese Woche keine 3x1000 oder keine 8x500, sondern ich mache einen Tempodauerlauf. Und das ist dann zum Beispiel vielleicht 5 oder 6 Kilometer in, naja, 4,45, 4,50, wenn 4,30 meine Zielgeschwindigkeit ist. Sowas in der Richtung. Ne? Langsamer als Renngeschwindigkeit, kürzer als Renngeschwindigkeit, aber im Gegensatz zu Intervallen, ohne Pausen. Wem dieses Ganze mit Rechnen und so weiter zu blöd ist und sagt, ey, ich mache einfach viel nach Gefühl und das funktioniert dann schon irgendwie, dann, auch davon habe ich schon häufiger mal erzählt hier, macht ihr ein sogenanntes Fahrtspiel. Das heißt, ihr sucht euch ganz normal die Dauerlaufrunde aus, die ihr sonst macht, macht die ersten 10 Kilometer easy und dann sagt er so, und jetzt gucke ich mal auf die Uhr und mach mal 2 Kilometer ein bisschen schnellere Pace. Auch da, darauf achten, das sollte nicht gespurtet sein. Ja, das sollte immer noch maximal angestrebte Rennpace sein. Dann macht er mal eine Minute ruhig, dann macht er eine Minute schneller, dann macht er wieder ein bisschen ruhig, dann macht er vielleicht mal 3 Minuten schneller. Das heißt, ein spielerisches Intervalltraining unterscheidet sich von dem normalen Intervalltraining mit diesen Tausendern und 500ern vor allem dadurch, ja, ich weiß, das macht auch jeder anders, aber es unterscheidet sich vor allem dadurch, dass diese Abschnitte, die ruhiger gelaufen werden, trotzdem noch eine gute Qualität haben. Jemanden, der ein Fahrtspiel nicht so oft macht, den erkennt man, zumindest wenn man es so versteht wie ich, daran, dass die Abschnitte, die schnell sein sollen, sehr schnell gerannt werden und die ruhigen Abschnitte dann fast gegangen werden, beziehungsweise ganz, ganz, ganz langsam getrabt werden. Das ist aus meiner Sicht nicht das, was bei einem Fahrtspiel der Fall sein sollte. Ein Fahrtspiel ist eigentlich, sag ich mal, gutes Grundniveau plus sehr schnelle Einheiten zwischendurch. Ein Intervalltraining ist sehr, sehr langsam in den Pausen und dann entsprechend hohes Tempo bei den schnellen Abschnitten. Na, also, verstanden? Fahrtspiel ist im Prinzip, könnte man sagen, schnell und schneller. Und Intervalltraining ist im Prinzip sehr langsam und sehr schnell. So, Pi mal Daumen. Ne? Aber sehr schnell bezieht sich immer noch auf Renngeschwindigkeit und nicht auf irgendwie Spurten oder sonst irgendwelche Mätzchen. Und beim Fahrtspiel bitte darauf achten, das geht auch immer sehr, sehr schnell, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, beim Fahrtspiel immer darauf achten, dass diese Belastungen dann nicht zu kurz werden. Ne? Da geht man ganz schnell hin und sagt dann so, und jetzt bis da vorne laufe ich dann ganz schnell. Und wenn man sich das dann genau anguckt, dann hat man festgestellt, oh ja, das waren jetzt 50 Meter, die ich schnell gelaufen bin. Und dann bin ich halt wieder da, dass ich sage, naja, das kann man mal machen, aber für einen 10-Kilometer-Wettkampf ist dieses schnelle Stück einfach zu kurz. Ja, also wenn ich 5 oder 10 Kilometer laufen soll oder will, ne, dann sollte einfach die Belastung auch mal mindestens 200 Meter lang sein und nicht 50. Ne, weil wir wollen ja nicht spurten, ne, sondern wir wollen ja laufen. Und deswegen, ne, ins Laufen kommst du nur, wenn auch deine schnellen Phasen einfach lange sind. Deswegen, das so grob als Training. Ja, und wie gesagt, vergesst bei all diesen Geschichten nicht, die ganz, ganz elementaren Bausteine sind die Dauerläufe und die Intervalle. Aber zusätzlich kommt eben das dazu, wer wettkampforientiert trainiert, wer zielgerichtet orientiert, muss sich auch mehr pflegen. Und das bedeutet eben auch ein Fokus auf Kräftigung, auf Dehnen, auf mehr Schlafen, auf alles, was dazugehört. Muss alles nicht sein. Ne? Ich weiß, ja, viele Leute kommen auch komplett ohne klar. Aber ich glaube schon, das heißt, ich glaube, ich weiß es einfach aus eigener Erfahrung, dass man dadurch eben leistungsfähiger ist, Verletzungsrisiko minimieren kann und letzten Endes die Wahrscheinlichkeit, im Wettkampf gut zu performen, auch größer wird. Okay, soweit also zum Training. Ich weiß, jetzt sind viele von euch enttäuscht, weil ich möchte das noch viel spezifischer haben. Und wie ist denn das bei mir? Weil ich will ja 37 rennen und nicht irgendwie 45 und so. Das kann ich hier nicht reinpacken in den Podcast, Leute. Habt Verständnis dafür. So funktioniert das nicht. Ne? Dafür wirklich ein Buch und dann gerne mal umrechnen. Ne? Und ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin jetzt halt 5 Kilometer gelaufen, ja, als Test. Wie ist denn das jetzt? Was kann ich denn jetzt überziehen? Dann würde ich behaupten, naja, 5 Kilometer Zeit mal 2,1 vielleicht, 2,15, 2,2, das ist ungefähr das, was ihr über 10 Kilometer anstreben könntet. Orientierung wieder nur, hängt auch natürlich davon ab, wie viel könnt ihr investieren, wie viel habt ihr schon investiert, wie ist nachher Wetter und so weiter. Ja? Aber soweit erstmal hier als Training. Übrigens ist es auch nie verkehrt natürlich, wenn ihr eigentlich sagt, oh, ich möchte ja einen Halbmarathon oder einen Marathon irgendwann mal laufen. Da ist es natürlich auch nicht verkehrt zu sagen, ey, pass mal auf, der Halbmarathon ist im Herbst. Also mache ich doch diesen Sommer erstmal die nächsten 2 Monate eine zielgerichtete 10 Kilometer Vorbereitung. Und sage dann, danach habe ich nochmal 2 Monate Zeit, die ich dann nutze, nach dem 10 Kilometer Wettkampf ganz klar ein bisschen Pause machen. Und dann mache ich die nächsten 2 Monate dasselbe System, was ich gerade hatte, mit ein bisschen mehr Umfang und renne damit auch noch meine Halbmarathon-Bestzeit. Es ist ja nicht so, dass man sich komplett vorher festlegen muss. Ja, aber ganz klar, ja, es kann klappen, mit einer Marathon-Vorbereitung eine 10-Kilometer-Bestzeit zu laufen. Es kann klappen, mit einer 10-Kilometer-Vorbereitung eine Halbmarathon-Bestzeit zu laufen. Funktioniert auch in vielen Fällen, gerade wenn man noch nicht so lange dabei ist. Aber so eine kleine Festlegung klappt einfach meistens besser. Ne? Aber trotz allem, Laufen ist Laufen und Laufen ist einfach. Das heißt, jedes Training, auch über 10 Kilometer, wird dir in gewisser Weise auch für andere Strecken zugutekommen. Es ist so ein bisschen schwierig, wenn man jetzt ganz kurze Sachen macht. Ich habe zum Beispiel festgestellt, als ich vermehrt für 5 Kilometer und 10 Kilometer trainiert habe auf der Bahn, bin ich auf den kürzeren Strecken 800 und 1500 Meter einfach ein bisschen langsamer geworden. Aber da reden wir halt von Nuancen und da reden wir auch von absolutem Hochleistungssport. Ich glaube, dass das im Freizeitsport nicht so entscheidend ist. Ne? Also für mich war das damals halt ein Riesenunterschied. Ne? Ich bin jetzt eben 10.000 Meter gelaufen und auf einmal habe ich für 1.500 Meter 3 Minuten 45 gebraucht und nicht mehr 3 Minuten 41. So, das sind jetzt 4 Sekunden. Das ist ein Riesenunterschied. Aber wie gesagt, für die allermeisten von uns macht das wahrscheinlich nicht so viel aus in dem Bereich. Gut, also soweit nochmal zur Orientierung zu diesem Plan. Jetzt, wie geht's weiter? Ich guck mal, was habe ich hier noch vergessen? Ach ja, Grundschnelligkeit, Motorik, solche Geschichten. Muss ich jetzt ständig Laufkoordination, Lauf-ABC oder ähnliches machen? Auch das, glaube ich, ist eine schöne Sache, wenn man vielleicht eine Laufgruppe hat, wenn man einen Trainer hat, ne, dann kann man auch gemeinsam mit denen mal Lauf-ABC machen, Lauftechnikoptimierung, gucken, was macht der Fußaufsatz, gucken, was macht die Armhaltung, was macht der Oberkörper. Wenn man, wie die allermeisten Leute, einfach für sich selber trainiert, vielleicht mit einem Laufbuddy unterwegs ist, dann macht ab und zu diese Steigerungsläufe, ja, sucht euch eine Strecke, 100 Meter flach, irgendwo am besten vor der Haustür, ne, macht euer normales Training, ruhigen Dauerlauf und dann ganz kurzes Stretching. Und dann fangt ihr an, ganz, ganz langsam losjoggen, Geschwindigkeit sukzessive erhöhen, schön laufen, groß laufen, über wenig nachdenken, vor allem locker bleiben dabei. Ne? Und nach 50 Metern seid ihr dann etwa bei 80% eurer maximalen Sprintgeschwindigkeit. Das heißt, ihr lauft natürlich schneller als 10 Kilometer Race Pace. Aber ihr seid nie richtig am Ballern. Denn wenn ihr richtig ballert, dann werdet ihr wieder unruhig, dann verkrampft ihr, das wollen wir nicht, das soll ein Lauftechniklauf sein. Ja, diese 80% der maximalen Sprintgeschwindigkeit, eurer persönlichen Sprintgeschwindigkeit, diese 80% behaltet ihr bei für 30 Meter, lauft also 30 Kilometer sehr zügig, aber immer noch schön und locker und dann wieder langsam auslaufen. Ich glaube, das ist ein Ding, wenn ihr es noch nicht probiert habt, macht das unbedingt mal. Das ist keine große Belastung für den Körper. Man knallt zwar den Puls einmal kurz hoch, aber der kommt auch schnell wieder runter. Aber es ist eine Sache, ihr merkt das, ja, der Fußaufsatz ändert sich, man hat auf einmal eine ganz andere Streckung hinten im Bein, ja, die Bodenkontaktzeiten werden kürzer, man läuft ein bisschen aufrechter. Ich glaube, das ist was, was eure Lauftechnik auf sehr einfache Art und Weise verbessern kann, ne, und das macht man 2-3 Mal nach so einem Dauerlauf, ne, und das kann man zum Beispiel auch super machen als Aktivierung vor einem anstrengenden Intervalltraining, um dem Körper zu sagen, pass auf, gleich geht was ab. Ne? Und das kann man auch prima machen vor einem Wettkampf als Aktivierung. Aber da ist eben auch ganz wichtig, nicht ballern die Dinger. Wenn ihr damit richtig in den roten Bereich schon geht, dann ist das nicht das, was ich eigentlich haben möchte, was ich damit erreichen möchte. Ne? Deswegen, also diese Steigerungsläufe solltet ihr auch ab und zu mal in euren Trainingsplan einbauen. Und genau dann bei den Intervallen habe ich gesagt, okay, die werden einfach im Laufe der Vorbereitung ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen schneller, sprich in der ersten Woche meines 10-Kilometer-Rennplans mache ich vielleicht 4x1000, in der dritten Woche dann 5x1000 und dann zum Schluss vielleicht 6x1000. Bei den Dauerläufen, die ihr macht, ist jetzt die große Frage, wie lang müssen die sein? Kann man auch nicht allgemein beantworten, aber ich denke schon, wer 5 Kilometer im Wettkampf laufen möchte, wer 10 Kilometer im Wettkampf laufen möchte, der sollte seine Dauerläufe, also Minimum im Bereich zwischen 6 und 10 Kilometern halten. Es spricht aber auch überhaupt nichts dagegen, wenn ihr da Bock drauf habt und sagt, ich trainiere für einen 10 Kilometer Wettkampf, aber 15 Kilometer Dauerlauf oder vielleicht sogar, wenn ihr Bock habt, einen 20 Kilometer Dauerlauf am Wochenende, der macht mir einfach auch Spaß. Gar kein Problem, ist eine Frage der Geschwindigkeit. Das ist jetzt anders als eben bei einem Marathontraining. Ne? Also ihr könnt für einen 5er oder für einen 10er durchaus häufiger mal regelmäßig über Distanzläufe machen. Wer jetzt ein Marathontraining macht und läuft ständig 50 Kilometer, da würde ich sagen, das ist zumindest sehr speziell und muss da nicht unbedingt sein. Wie gesagt, 5 oder 10, gar kein Problem. Da könnt ihr auch mal häufiger einen langen Dauerlauf machen, der einfach länger ist als das, was ihr im Wettkampf nachher vorhabt. So, genau, dann Wochenumfang und ähnliches. Das hängt einfach auch davon ab, was ihr bisher trainiert habt, wie alt ihr seid, wie jung ihr seid, was sonst so für Rahmenbedingungen sind. Ne? Man kann mit 20 Kilometer pro Woche, ja, wunderbar einen 5-Kilometer-Wettkampf bestreiten oder einen 10er. Ne? Aber na klar, mit 40 Wochenkilometern oder vielleicht mit 50 ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich steigert, einfach höher. Aber ganz, ganz wichtig ist immer dieses, ja, wenn ihr eure Umfänge erhöht, wenn ihr eure Intensitäten erhöht, macht das nur so Stück für Stück. Ja, jetzt anfangen mit Rennen oder zu sagen, ey geil, der Fitschen hat jetzt was erzählt von Wettkampf, ne, bisher bin ich immer 20 Kilometer pro Woche gelaufen, ab sofort mache ich 60, weil Fitschen hat gesagt, viel hilft viel, Das ist nicht so geil. Ja? Wenn ihr das vorhabt, dann übernehme ich keine Garantie dafür, dass ihr nicht vielleicht doch eben große Verletzungsprobleme bekommt. Okay, also soweit zum Ziel. Ich habe versprochen, da kommen noch ein paar andere Geschichten heute. Ja, es geht zum Beispiel nochmal um Motivation, um Ernährung, um Taktik. Ne? Ernährung, dazu habe ich schon komplette Folgen hier gemacht, ist, glaube ich, wieder so, Leute, halb so wild. Ne? Ernährt euch vernünftig, ne? Vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch, wenn ihr bisher jeden Tag Fleisch esst. Wenn ihr euch vegan oder vegetarisch ernährt, dann vielleicht doch mal häufiger Blutwerte checken lassen. Bionic, ne, da habe ich so einen Blutcheck für zu Hause jetzt mal irgendwie beworben vor, weiß gar nicht, 3-4 Wochen. Seit 10 Tagen ist jetzt auch mein individueller Nährstoffmix bei mir aufgetaucht. Das heißt, ich nehme jetzt jeden Morgen da mein Granulat und jeden Abend. Dazu mache ich auf jeden Fall dann in 2 Monaten oder in 3 Monaten nochmal eine komplette Folge, wo ich euch dann erzähle, ey, pass mal auf, ne, das waren bisher meine Probleme. Ich habe zum Beispiel, ach, was waren das jetzt alles? Ich hatte Omega-3 war ziemlich wenig, Vitamin D war ziemlich wenig, Eisen war in Ordnung, irgendwelche B-Vitamine waren nicht so geil. Das heißt, da werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal berichten, wie sich das verändert hat, ob sich da was getan hat, ob sich das auch auf meine Form ausgewirkt hat. Na, das heißt, in 2-3 Monaten mache ich nochmal so einen Gegentest, da checke ich auch nochmal meine Blutwerte. Ist ganz geil, das kann man ja alles zu Hause machen, Pieks in Finger und so. Kein ganz günstiger Spaß, aber guckt gerne da, falls ihr interessiert seid, nochmal rein. Müsste vor 3 oder 4 Wochen gewesen sein, die Folge. Finde ich ein ganz, ganz spannendes Prinzip, weil eben schön einfach und ja, auf jeden Fall ganz gut, wenn man sich da unsicher ist, wie funktioniert das mit meiner Ernährung? Ernähre ich mich vernünftig? Wenn ihr vielleicht anfangt, irgendwie wild irgendwelche Magnesium-, Calcium- oder Eisentabletten in euch reinzuschaufeln, weil euch das irgendwann mal erzählt habt, dann macht lieber nochmal diesen Check und überprüft mal, was euch da eventuell fehlt. Nicht, dass ihr irgendwie den falschen Kram reinschmeißt und dadurch irgendwelche anderen Werte in den Keller ballert. So, soweit also zur Ernährung. Ich glaube, da braucht man sich gar nicht so super viele Gedanken dazu machen. Bei den allermeisten ist das schon soweit okay. Und ich sage immer, ey, Ernährung, ja, Ernährungsberater erzählt das ganz anders, aber ich glaube, Ernährung in unseren Breiten, wenn man jetzt eben nicht ständig 3 Kilo Schokolade futtert, ne, dann ist das nicht der entscheidende Faktor. Auch logisch, ja, wenn man sehr schwer ist, dann fällt es einem schwerer, auch sich zu steigern, sprich, ja, ab einem bestimmten Punkt schlägt das Ganze ins Gegenteil über, ganz klar, ja, zu leicht sein ist auch überhaupt keine gute Idee, dann verkürzen sich Regenerationszeiten, ne, dann macht man sich auch viel zu viel Gedanken über sein Gewicht, aber so ein, sag mal, vernünftiges Gewicht ist natürlich schon ganz gut. Wer jetzt die Möglichkeit sieht, in einem sehr gesunden Rahmen nochmal ein bisschen abzunehmen, der wird vermutlich auch feststellen, dass einem dadurch das leichter fällt, auch diese Trainingsumfänge besser zu bewältigen. Wie gesagt, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, ne? Denn Thema Magersucht und so, ne, ist auch wirklich im Hochleistungssport natürlich irgendwie weit verbreitet, ist aber auch im Freizeitsport was, wo viele Leute sich, glaube ich, echt keinen Gefallen tun, wenn sie es da übertreiben. Ein gesundes Gewicht ist vernünftig, ne, aber auch logisch, ja, wer jetzt irgendwie mit einem 10-Kilo Rucksack durch die Gegend rennt, der ist wahrscheinlich nicht so leichtfüßig unterwegs, als wenn er sich diese 10 Kilo jetzt gerade abtrainiert hätte. Ne, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Seid da ganz vorsichtig, aber überprüft mal. Vielleicht geht das auch von selber. Ist ja auch in vielen Fällen so. Ja, das Schöne am Laufen ist ja, wenn ich regelmäßiger trainiere, wenn ich auch vielleicht mal ein bisschen intensiver trainiere, führt das in vielen Fällen dazu. Am Anfang vielleicht Muskelaufbau und dadurch nicht weniger Gewicht. Aber irgendwann führt das eben doch dazu, dass ich auch leichter werde. Und das ist dann auch eine feine Sache, weil ja, wenn ich leichter werde, fällt mir das Training leichter, ne? Und dann macht das Ganze auch noch mehr Bock in vielen Fällen. Aber ne, mit Vorsicht genießen, ganz, ganz klar. So, soweit also zur Ernährung. Ich glaube, allgemein macht euch da nicht den Kopf. Anders ist es jetzt wie immer, direkt vor dem Wettkampf, da wird die Ernährung wirklich, wirklich wichtig. Denn es geht wieder mal nicht darum, dass ihr jetzt durch 3,5 Scheiben Toastbrot mit 500 Gramm rote Beete und 27 Gramm Chiasamen, dass ihr dadurch nochmal den letzten Kick kriegt. Nein, das glaube ich nicht. Es ist relativ egal, ob ihr jetzt in der letzten Woche vor dem Wettkampf ganz, ganz viele Kohlenhydrate esst oder nicht. Es ist relativ egal, ob ihr da jetzt ganz, ganz viele Kartoffeln esst oder ganz, ganz viele Nudeln oder ob ihr nochmal einen Schnitzel reinhaut oder ob ihr am Abend vor dem Wettkampf ein Bier trinkt oder ein Glas Wein oder nicht. Ich bin davon überzeugt, dass das in den allermeisten Fällen keinen Unterschied macht. Wenn das zu eurem Ritual gehört, wenn ihr wisst, ja, Ey, das funktioniert bei mir jedes Mal so. Abends vor dem Wettkampf ein Glas Rotwein und dann fluppt das. Dann ist das geil. Dann bleibt dabei. Keine Frage. Ja, wer diese Rituale hat und wenn die sich aufs Essen beziehen, wer weiß, dass es funktioniert, ja, am Abend vor dem Rennen nochmal eine Lasagne reinzuballern. Geil. Ja, wunderbar. Das ist toll. Das kann auch Sicherheit geben. Ich glaube, es ist eher eine mentale Geschichte, oder? Wisst ihr wahrscheinlich. Wichtig ist, nicht so entscheidend wie beim Halbmarathon oder Marathon, aber wichtig ist auch beim 5- oder 10-Kilometer-Rennen, dass ihr vor dem Wettkampf ein bisschen Zeit habt zwischen eben der letzten Mahlzeit, dass ihr ein bisschen Zeit habt, das zu verdauen, ne, dass ihr nicht jetzt irgendwie euch nochmal da einen Schnitzel reinhaut und an den Start geht oder eben wieder das grobe Müsli. Es sollten leicht verdauliche Geschichten sein, also letzten Endes wieder sowas wie eher mal einfach eine Scheibe Weißbrot morgens, bisschen Margarine, bisschen Honig, sowas in der Richtung. Wer jetzt nochmal Kaffee trinkt, weil er danach einfach besser aufs Klo gehen kann, wunderbar, ist glaube ich auch gar kein Problem. Und auch da, ich würde schon sagen, vor einem 5- oder 10-Kilometer-Rennen, es sollten zwischen der letzten Hauptmahlzeit und dem Start mindestens 2 Stunden sein, lieber aber auch wieder 3, damit geht man auf Nummer sicher. Dann empfehle ich auch gerne, ja, ihr wisst, ich bin ein riesen Morten-Fan, ne? Das ist hier meine Lieblingsfirma aus Schweden, die mit ihren Drinkmixen und eben mit ihren Gels einfach richtig geile Produkte auf dem Markt haben, die gut verträglich sind und die aus meiner Sicht halt auch richtig gut wirken. Ich mache das so, wenn ich es ernst nehme, 3 Stunden vor dem Wettkampf nochmal was essen, können auch 4 sein, was auch immer, und dann nehme ich halt 10, 15 Minuten vor so einem 5- oder 10-Kilometer-Rennen nochmal ein Gel, ne? Gel 100, auch ohne Koffein oder mit Koffein, je nachdem, wie man es verträgt, ist ja wurscht, und damit bin ich gut aufgestellt. Ne, das ist auch nochmal deutlich leichter als jetzt beim Halbmarathon oder Marathon. Du musst bei so einer kurzen Distanz nicht wirklich nochmal zwischendurch darauf achten, dass du jetzt Energie in Form von Kohlenhydraten zu dir nimmst. Na klar, wenn es besonders warm ist, dann macht es durchaus Sinn, auch mal am Verpflegungsstand vorbeizugehen und irgendwie ein Glas Wasser oder einen Schluck Wasser zumindest zu trinken oder 2, 3 Schlucke. Aber in den allermeisten Fällen sind wir bei so einem 10-Kilometer-Lauf ja nicht 1,5 Stunden unterwegs und deswegen braucht man da nicht noch Energie in Form von Kohlenhydraten zu sich führen. Es ist schon ganz gut, wenn man kurz vorher das nochmal gemacht hat, sprich 3 Stunden oder vielleicht 4 Stunden überhaupt nichts gegessen und ne, dann an die Startlinie zu gehen, naja, da kann es dann schon irgendwann eng werden. Das heißt, so ein Gel vorher ist keine schlechte Idee. So, das heißt soweit erstmal zum Thema Ernährung. Jetzt, ich weiß übrigens gar nicht genau, ob man es hört, aber ich habe mich wieder auf den Dachboden gesetzt und hier regnet es gerade wie Sau und knallt auf meine Dachschrägenfenster. Also wenn es jetzt hier in der ersten Stunde noch nicht gerauscht hat und jetzt auf einmal anfängt zu rauschen, dann ist es das Wetter. Und darauf komme ich natürlich auch gleich nochmal zurück, ne, dass man natürlich dann im Wettkampf auch Rücksicht auf die äußeren Bedingungen nehmen muss. Ja, aber soweit sind wir noch nicht. Wichtig nochmal, der Wettkampf rückt jetzt näher und wir haben jetzt eben unser Training einigermaßen hingekriegt. Wie gesagt, seid nicht böse, irgendwas geht immer schief in der Vorbereitungsphase, ne? Mal mehr, mal weniger, ganz normal. Wenn richtig viel daneben gegangen ist, dann kann man auch durchaus sagen, egal, lieber Wettkampf, das knicken wir jetzt, ne? Das löschen wir jetzt einfach mal raus. Denn das ist ja, wie gesagt, das Schöne am 5er oder 10er. Das ist ja nicht so wild, ne? Da kannst du eben in 2 Wochen wieder angreifen oder in 3 oder in 4, ne? Gibt's einfach verschiedene Möglichkeiten. Deswegen könnt ihr euch da ein bisschen locker machen. Ich weiß, das funktioniert jetzt auch nicht immer, weil, ne, gerade mit diesen Rahmenbedingungen, Temperaturen, bla bla bla, ne, es gibt einfach Tage, an denen passt das alles und da weiß man nicht, ob in 2 Wochen oder in 4 Wochen das Ganze wieder passt, ne, und vielleicht wird dann eben auch der Wettkampf auf einer hügeligeren Strecke angeboten, aber es ist zumindest viel entspannter als bei einem halben oder bei einem ganzen Marathon, ne, das muss man immer wieder dazu sagen und ich glaube, das ist eine feine Sache, ne, damit kann man sich selber so ein bisschen den Druck rausnehmen. Okay, also. Nehmen wir mal an, das Ganze hat einigermaßen funktioniert. Ihr kommt jetzt langsam Richtung Wettkampfphase und dann habe ich da nochmal einen Tipp. Vielleicht habt ihr die Chance, dass ihr schon im Vorfeld mit jemandem gemeinsam ab und zu trainieren könnt, der ein bisschen schneller, ein bisschen stärker ist als ihr. Wenn das funktioniert, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr schon mal einen Dauerlauf zusammen gemacht habt, mit dem ihr vielleicht sogar mal ein paar Tempoläufe zusammen machen konntet, dann fragt doch mal, ob dieser jemand nicht mit euch auch am Wettkampftag unterwegs sein kann. Denn das, was ihr bei den Profis immer wieder seht, diese Tempomacher, die unterstützen, die können natürlich auch im Freizeitsport eine riesen Hilfe sein. Wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr menschlich gut klarkommt, wenn ihr jemanden habt, von dem ihr wisst, ja, der nervt mich nicht, wenn ich in so eine Extremsituation Wettkampf komme, ne, sondern der weiß, an welcher Stelle er mich anfeuern darf und soll. Der weiß aber auch, wann er die Schnauze halten soll. Ja, wenn ihr jemanden habt, von dem ihr wisst, hinter dem könnt ihr und hinter der könnt ihr gut hinterherlaufen, ohne dass euch das nervt, ja. Der läuft vielleicht nicht immer diese 3 Meter vorne weg, ne, oder grinst euch frech an oder läuft unrhythmisch, ne. Wenn ihr so jemanden haben solltet, dann ist das wirklich eine gute Sache, gemeinsam an den Start zu gehen mit eurem persönlichen Tempomacher, eurer persönlichen Tempomacherin. Das kann einfach nochmal ein riesen Bonus sein. Ich weiß, ganz klar, die Chance auf sowas hat man nur ganz selten. Ne? Der oder diejenige muss Zeit haben. Das muss, wie gesagt, menschlich passen. Das muss vom Tempo passen. Die Leute müssen auch so cool sein, dass sie einigermaßen eine gleichmäßige Pace laufen können. Aber falls ihr da jemanden im Auge habt oder über die letzten Wochen und Monate da irgendwie mit jemandem trainieren konntet, fragt gerne mal nach. Die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, dass ihr so jemanden findet, ist sehr gering. Aber wenn sie da ist, dann solltet ihr sie auf jeden Fall ergreifen. Also, Tipp, ganz klar, persönlichen Tempomacher einladen, wenn sich das ergibt. Ne, auch das haben wir in den Podcasts hier schon ganz oft gehört, ne, dass das bei den Profis einfach ein Riesenvorteil ist. Aber das ist im Freizeitsport genauso. Bei den großen Läufen, Halbmarathon, Marathon, hat man immer wieder diese offiziellen Zug- und Bremsläufer dabei, an denen man sich orientieren kann. Aber zugegeben, bei 5 Kilometer, bei 10 Kilometer Wettkämpfen gibt's das eher seltener. Das heißt, ne, auch bei den großen Dingern, der eigene Tempomacher ist immer gut. Ne, aber bei den kleinen Dingern muss man, ja, doch eher selber jemanden mitbringen, als dass der Veranstalter da wen stellt. Okay, also das nochmal, ne, dann ganz klar, was mache ich jetzt so in der Woche vor dem Wettkampf, ne, da ist es mit dem Tapern, mit dieser direkten Wettkampfvorbereitung so ein Thema, ist auch beim Halbmarathon und Marathon viel entscheidender, diese berühmte Phase, in der man dann die Umfänge runterschraubt, indem man die Intensitäten runterschraubt. Ich würde immer hingehen und sagen, naja, der Wettkampf ist beispielsweise am Sonntag, sprich, dann mache ich am Dienstag nochmal ein paar Intervalle, nicht mehr ganz so viele wie in den letzten Wochen, aber ich gehe auch nicht hin und jogge nur noch durch die Gegend. Also ich könnte zum Beispiel hingehen und sagen, naja, am Sonntag ist jetzt mein 10-Kilometer-Wettkampf, also mache ich am Dienstag oder vielleicht nochmal am Mittwoch nochmal ein Programm mit 3 oder 4 mal 1000 Meter in Wettkampftempo. So, das ist was euch nicht mehr super wehtun sollte, aber was dafür sorgt, dass ihr eben trotzdem noch so ein bisschen Spannung einfach in der Muskulatur habt und dass ihr nachher dann auch in den Wettkampf geht. Lasst euch übrigens nicht bekloppt machen, wenn sich dieses letzte Training richtig scheiße anfühlt. Das kann überhaupt keine Aussage geben über das, was euch im Wettkampf erwartet. Ich habe das schon so oft gehabt, ja, dass ich das Gefühl hatte, es läuft die ganze Zeit richtig gut und dann das letzte Training war auf einmal richtig scheiße. Das kann eine mentale Geschichte sein. Das kann vielleicht auch einfach die Tagesform nochmal sein. Das kann bedeuten, dass genau diese 4 Tage vielleicht, die ihr jetzt noch zum Erholen habt, nachher für den Kick sorgen. Lasst euch nicht bekloppt machen, ja, wenn das letzte Training scheiße läuft. Das passiert auch den allerbesten. Ja, damit meine ich jetzt nicht mich. Also, ja, so ein leichtes Antätschen nochmal, finde ich ganz gut. Und dann eben auch, je nachdem, wie ihr sonst trainiert, ne, wenn ihr normalerweise 7-mal die Woche trainiert, dann könnt ihr auch vor so einem Wettkampf noch 5 Trainingseinheiten machen die Woche oder in der gesamten Woche 5 Trainingseinheiten machen. Wenn ihr normalerweise 3-mal pro Woche lauft, ne, dann könnt ihr auch durchaus sagen, naja, in der Wettkampfwoche mache ich trotzdem einmal dieses Intervalltraining und nochmal einen ruhigen Dauerlauf. Aber ganz klar, ja, bleiben wir bei dem Beispiel, Sonntag ist Wettkampf, dann mache ich am Samstag oder Freitag halt nur noch 20, 30 Minuten, ganz easy, mach nochmal diese Steigerungsläufe oder vielleicht nochmal 400, 500 Meter in Renngeschwindigkeit, um so ein bisschen Feeling zu kriegen, aber ich mache da nicht mehr. Ne? Also ich mache jetzt nicht, wenn ich es wirklich ernst nehme, ne, am Tag vor einem 10-Kilometer-Wettkampf nochmal einen 15-Kilometer Dauerlauf, ne, weil lange Dauerläufe sind ja so geil. Logisch, ne? Ich glaube, da brauche ich auch nichts Neues zu erzählen. Ne? Also, so ein bisschen tapern, ja, aber nicht im Sinne von komplett rausnehmen, sondern so ein bisschen Spannung und ein bisschen Umfang würde ich drin lassen. Ich würde nicht hingehen und sagen, da ist jetzt ein 10-Kilometer-Wettkampf, also mache ich jetzt mal irgendwie 10 Tage ganz wenig. Ne? Beim Marathon, wie gesagt, ist das ein bisschen anders. Da ist gerade verglichen mit dem, was man vorher trainiert hat, natürlich, ne, 10 Tage oder eine Woche deutlich weniger Training angesagt. Ne? Beim 10er muss das nicht ganz so entscheidend sein. Das sogenannte Tapern. Dann, liebe Leute, ja, vor so einem Wettkampf, ne, natürlich, im besten Falle habt ihr längst gecheckt, ob das flach ist oder nicht, ne, wenn irgendwie Anstiege kommen. In vielen Fällen kann man sich sogar beim Veranstalter vorher so ein Streckenprofil runterladen, ne, und dann mal gucken, wann kommen denn die Anstiege. Vielleicht fragt ihr auch nochmal einfach Leute, die da schon gerannt sind, wenn ihr es nicht selber schon getan habt, ey, wie ist denn das mit dem Boden? Wo sind denn auch nochmal irgendwelche blöden Kurven? Es geht alles auch immer anders. Man kann es auch auf sich zukommen lassen. Aber ja, so ein bisschen Insider-Infos vorher zu haben, ist nicht verkehrt. Theoretisch könnte auch man vorher nochmal hinfahren und selber schon mal die Strecke ablaufen. Aber naja, der Aufwand ist vielleicht dann doch ein bisschen hoch. So, ne? Aber auch wieder bestes Beispiel mit meiner Bachlauf. Da kannst du den Leuten erzählen, so viel du willst. Achtung, es ist hügelig. Wenn du die Strecke selber mal gesehen hast und kommst vielleicht aus Köln und rennst da immer nur schön am Rhein hin und her, dann wirst du dich trotzdem wundern, wie das in Mettmann los ist, abgeht, wenn du da zum ersten Mal eben den Wettkampf rennst. Ne? Deswegen also so ein bisschen informieren über die Strecke ist nicht verkehrt. Selber ausprobieren oder andere Leute fragen, das ist nicht verkehrt. Und dann eben die interne Checkliste abarbeiten. Ey, auch da wieder, ist nicht so wild wie beim Marathon. Aber na klar, ja, ich werde hoffentlich auch für einen Zehner keine neuen Schuhe anziehen. Das heißt, ich habe mir 6 Wochen vorher Gedanken gemacht, was für Wettkampfschuhe ziehe ich denn an? Muss es jetzt Carbon sein? Naja, ich würde sagen, wenn ich Zielzeit, wie vorhin Beispiel, 45 Minuten habe, ja, da bringt mir Carbon was. Wenn ich Zielzeit habe, unter einer Stunde, boah, glaube ich, das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube schon, für wettkampforientiertes Training ist es gut, einen speziellen Rennschuh zu haben, sprich nicht nur Dauerlaufschuhe, sondern eben einen wirklich schnellen Schuh, den ich bei den Intervallen vorher schon mal angezogen habe, den ich auch bei diesem, ne, wir sind ja wieder diesen 5 Kilometer Vorbereitungslauf, ne, das habt ihr noch auf dem Schirm, habe ich ganz am Anfang erzählt, ne, wenn jetzt unser 10 Kilometer Lauf heute ist oder am Sonntag ist, dann habe ich natürlich vor 10 Tagen 5er gemacht, ne, als Vorbereitungsdistanz, Unterdistanzlauf. Sprich, ich weiß, welche Schuhe ich anziehe, ne? Ich weiß, dass es schnellere Schuhe sind, ich weiß, geil, auch so für mein inneres Auge, mit denen bin ich nochmal zu richtigen Heldentaten bereit, ne? Und dann auch so Sachen, na klar, welche Hose ziehe ich an, ne? Welchen Schlüpper ziehe ich vielleicht runter oder auch nicht, ne? Was für ein Shirt, was für ein Singlet, was auch immer, denkt bitte auch da daran, auch wieder leidvolle Erfahrung, ich scheue mir zum Beispiel sehr, sehr selten die Brustwarzen auf. Ne, und schon gar nicht bei einem 5er oder 10 Kilometer Wettkampf. Das ist aber anders, wenn es besonders heiß ist und ich dadurch sehr schwitze oder wenn es richtig stark regnet. Weil wenn mein Shirt oder mein Singlet richtig, richtig nass ist, dann scheuert das einfach anders, als wenn es einigermaßen trocken ist. Das heißt, auch sowas solltet ihr einfach mal so ein bisschen im Auge behalten, ne, oder ja, das berühmte mit dem Wolflaufen, ne, zwischen den Oberschenkeln zum Beispiel oder unter den Achseln, ne, ob man sich da mal ein bisschen mit Vaseline einschmiert. Wie gesagt, 5er oder 10er, alles ganz, ganz harmlos verglichen mit einem 10er. Ne? Aber habt das vielleicht mal so im Hinterkopf. Ja, und natürlich gehören irgendwie in die Wettkampfhose oder in den Wettkampfbeutel, den ihr dann mitnehmt, auch immer so Sicherheitsnadeln oder so ein Startnummernbändchen. Ne? Wer weiß, ob es das vor Ort alles gibt. Dann ganz wichtig, ich packe mir immer in die Hose, die ich beim Wettkampf anziehen möchte oder die ich zum Einlauf nehme, packe ich mir immer auch ein paar Taschentücher ein, weil... Ne, ganz klar, die Dixies oder Toiletten vor Ort sehen manchmal schlimm aus und das Toilettenpapier ist ganz, ganz oft aus, wenn man selber da gerade hin möchte. Das heißt, also wirklich immer genug Papier mitnehmen zum Wettkampf, ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ja, ansonsten, na klar, ne, gucken, dass irgendwie die GPS-Uhr aufgeladen ist, denn logisch, ihr wollt nachher ein vernünftiges Rennen abliefern und dafür solltet ihr gleichmäßig laufen. Und dazu braucht ihr einigermaßen vernünftige Angaben. Ne, und deswegen, also gut aufgeladene Uhr ist auf jeden Fall eine feine Sache. Dann, ne, ja, es funktioniert einigermaßen. Ihr fahrt im besten Falle rechtzeitig zum Start, weil man nie weiß, wie sieht's mit Parkplätzen aus. Selbst wenn ihr da schon 1000 Mal wart an dem Ort des Geschehens, ist vielleicht am Wettkampftag irgendwie euer Lieblingsparkplatz gesperrt. Oder ihr kommt nicht hin, weil irgendwie, keine Ahnung, ihr dadurch die Strecke queren müsstet. Das heißt, rechtzeitig losfahren und sich bei solchen Sachen erkundigen. Vielleicht, wenn es ganz in der Nähe ist, am besten mal locker mit dem Fahrrad hinradeln. Ne? Sollten dann keine 40 Kilometer sein bis dahin. Ne? Aber hier, mein Mettmaler Bachlauf, 3 Kilometer mit dem Fahrrad, wunderbar, das geht. Ne? Solche Sachen. Und nehmt euch auch genug Zeit, denn ich finde auch, ja, selbst wenn man nur eine Stunde läuft für 10, ja, oder keine Ahnung, so ein gewisses Warm-up und auch eine Zeit, um sich vorzubereiten, aufzuwärmen, sollte man immer mit einplanen. Und das bedeutet für mich eigentlich, dass man auch für einen 10-Kilometer-Wettkampf mit allem Zip und Zap durchaus eine halbe Stunde zumindest, also bei mir ist es eine Stunde, aber durchaus eine halbe Stunde vorher anfangen sollte mit lockerem Aufwärmen. Sprich, ihr seid vor Ort, ihr guckt euch alles an, ihr habt eure Startnummer abgeholt, ihr habt die auch schon ans Trikot gemacht, ihr habt aber vielleicht eben noch eure Aufwärmklamotten an, vielleicht ist das Trikot schon drunter, was auch immer, ne? Und jetzt geht's daran, eben erstmal ein bisschen zu joggen. 10 Minuten, 15 Minuten, ganz, ganz easy. Da wieder der Tipp, bremst euch wirklich bei diesem Warm-up. Das ist ganz lustig zu sehen, wenn man so die Superstars mal beobachtet, vor so einem Wettkampf, wie viel entspannter die beim Einlaufen sind, als nachher beim Wettkampf. Das sind riesen Unterschiede. Die machen teilweise ihr Einlaufen dermaßen langsam. Da fragt man sich wirklich, krass, wie können die sich nachher so schnell bewegen? Na, ganz logisch, wenn ich jetzt nachher 70 Minuten für den Zehner brauche, dann sollte ich nicht vorher, ne, weil das vielleicht mein erster Zehner überhaupt ist, 20 Minuten einlaufen. Dann bin ich wirklich schon platt, wenn ich an der Startlinie stehe. Aber für alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, ganz klar, 10, 15 Minuten einlaufen, dann ganz lockeres Stretching-Programm und eben nochmal diese berühmten Steigerungsläufe. Das ist, finde ich, eine super Sache. Denkt daran, dass ihr vor dem Einlaufen auf die Toilette geht, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr da empfindlich seid, nach dem Einlaufen oder nach den Steigerungsläufen nochmal auf Toilette geht. Und denkt da unbedingt daran, dass in den allermeisten Fällen die Schlangen an den Toiletten vor dem Start sehr lang sind. Da besteht also nicht nur das Problem mit dem Toilettenpapier, das vielleicht nicht mehr da ist, sondern da besteht auch das Problem, dass ihr nur noch mal eben kurz Pipi machen wolltet, aber dafür 10 Minuten ansteht. Und die 10 Minuten habt ihr vielleicht nicht mehr, weil gleich der Startschuss fällt. Das heißt, auch deswegen sage ich gerne, mindestens eine halbe Stunde für das Warm-up einplanen, weil in vielen Fällen davon schon 10 bis 15 Minuten für das Anstehen am Klo draufgehen. Und das sollte man immer auf dem Schirm haben. Ganz klar, so, ja, also solche Sachen. Außerdem auch schon im Vorfeld so Rituale, ja, sind ja nicht verkehrt. Der eine hört vielleicht immer auf dem Weg zum Wettkampf seinen Lieblingssong oder direkt vorher nochmal mit den Knöpfen im Ohr, da nochmal irgendwie, keine Ahnung, die ersten Takte von Jan Fitschens Laufen ist einfach Podcast, ne, die Intro-Musik, um sich so richtig zu pushen. Der Nächste hat vielleicht eine spezielle Schnürung für seine Schuhe oder weiß genau, ne, wenn ich mein Morten-Gel irgendwie 12,5 Minuten vor dem Start nehme, dann gehe ich richtig ab. Das heißt, so Rituale sind in vielen Fällen auch ganz cool, um die Nervosität irgendwie zu bekämpfen. Ich hatte da verschiedenste Rituale und habe dann immer festgestellt, naja, mal klappt das dann total geil mit dem Wettkampf, mal klappt es nicht so geil, deswegen, die können helfen, aber manchmal muss man sie dann auch wieder anpassen. Das heißt, auch da so ein bisschen gucken. Naja, und dann, geht's halt irgendwann los. Auch da ist es so ein bisschen die Sache, was macht man? Ihr habt jetzt gleich euren Start und ihr wisst ungefähr, was ihr laufen wollt. Natürlich, wieder mal kleiner Reminder, wenn die Bedingungen sich total geändert haben, das heißt, ihr habt jetzt auf einmal den ersten heißen Tag des Jahres und habt die ganze Zeit auf 45 Minuten trainiert, ja, dann seid ganz ehrlich und dann geht lieber mal auf eine 47 Minuten an. Oder, ja, ihr habt irgendwie jetzt wirklich die letzten 3 Wochen, seid jetzt seit einer Woche wieder fit, aber davor 3 Wochen eine Erkältung gehabt, dann verabschiedet euch eben auch von dem Ziel und macht lieber erstmal ein bisschen langsamer. Wenn aber alles richtig gut gelaufen sein sollte und ihr habt jetzt das Gefühl, okay, es knallt, dann ist erstmal so die große Kunst, sich richtig einzusortieren bei so einem Lauf. In vielen Fällen sind ja 5- und 10-Kilometer Läufe etwas kleiner. Das heißt, da stehen dann keine 10.000 Leute am Start, sondern vielleicht nur ein paar hundert. Ja, aber auch da ist es wichtig, nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten zu stehen. Wenn man eher schneller laufen möchte, ne, und ich sag mal so, bei den meisten Läufen ist es so, vorne stehen die Leute, die vielleicht 35 Minuten und schneller laufen können über 10. In der Mitte, das geht vielleicht von eben dann, naja, so eher 40, 50 Minuten. Und 50 Minuten und noch entspannter, das findet sich dann meistens etwas weiter hinten. Ganz, ganz, ganz grobe Orientierung natürlich hier, ne? Und überhaupt nicht despektierlich gemeint, ne? Aber nur so für die, die sowas noch nie mitgemacht haben, wenn ihr wirklich, ja, unter 40 laufen wollt, dann könnt ihr euch in den meisten Fällen eher weiter nach vorne stellen. Wenn ihr eher eine Stunde laufen wollt, dann seid einfach so cool und stellt euch auch ruhig ein bisschen weiter nach hinten. Weil das macht überhaupt keinen Spaß, wenn man am Anfang ständig geschubst wird, weil die Leute einen überholen. Es macht aber auch überhaupt keinen Spaß, wenn man schneller laufen möchte und am Anfang eben zu weit hinten steht. Bei den ganz großen Läufen wird auch so ein bisschen sortiert vorher schon nach Meldezeiten und nach irgendwie Bestzeiten, die man vorher angegeben hat. Aber in den allermeisten Fällen sollte man sich natürlich selber da irgendwie einsortieren können. Das ist auch schon mal relativ wichtig, finde ich, immer am Start, dass man da ungefähr weiß, wohin das geht. Dann Renntaktik. Oh, wie mache ich das denn am besten? Liebe Leute, Langstreckenlauf lebt in den allermeisten Fällen davon, dass man gleichmäßig läuft. Es bringt also nichts, am Anfang ein bisschen mehr Gas zu geben, so nach dem Motto, was ich habe, das habe ich, ne? Und dann hinten raus kräftig auf die Fresse zu kriegen und sich zu wundern, sondern wenn ihr ungefähr einschätzen könnt, wie das Training gelaufen ist, dann probiert ruhig von Anfang bis Ende gleichmäßig zu laufen. Wenn ihr merkt, auf den letzten 2 Kilometern, boah, ich fühle mich gut, dann macht ein bisschen schneller, forciert etwas das Tempo. Macht nicht den Fehler von jetzt auf gleich das Tempo, wer weiß wie, zu erhöhen, das kostet wieder richtig Körner, sondern macht lieber so einen Crescendo-Lauf, so ein bisschen gesteigert. Ne? Sprich, bei Kilometer 8, ich fühle mich bombig, also mache ich den nächsten Kilometer, keine Ahnung, 10 oder 20 Sekunden schneller. Und wenn ich mich dann immer noch bombig fühle, probiere ich nochmal einen Zacken zuzulegen. Das ist auch so ein bisschen Erfahrungssache, aber gerade wenn es um Zeiten geht, ist ganz klar, nur die letzten 100 Meter zu ballern, weil auf einmal merke ich kann ja noch, damit kann man relativ wenig Zeit gut machen. Das ist besser, schon ein bisschen früher damit anzufangen und das Tempo nochmal zu forcieren. Aber das sind einfach Erfahrungswerte, ne? Das weiß man nie genau. Und ganz klar, Laufen ist immer auch eine Erfahrungssache. Na? Beim 2., 3., 4., 5., 20. Zehner habt ihr schon jede Menge Fehler gemacht. Und dann wisst ihr auch schon, wie der Hase läuft und wo ihr euch wie einschätzen könnt. Aber grundsätzlich Renntaktik, relativ gleichmäßig laufen ist immer gut. Ganz, ganz viele habe ich schon hier gemacht zum Thema Motivation, ja, die berühmte Salami-Taktik. Das heißt, wenn ihr Bestzeit laufen wollt, wenn ihr an eure Grenzen laufen wollt, dann könnt ihr euch eigentlich, passiert nicht immer, aber eigentlich könnt ihr euch von vornherein darauf einstellen, ja, irgendwann ist es einfach scheiße und dann fühle ich mich dreckig, ne? Und dann hilft die berühmte Salami-Taktik, sprich, wenn ihr zwischendurch so einen Durchhänger habt, dann denkt nicht daran, oh, es sind jetzt noch 4 Kilometer, sondern dann denkt nur noch daran, okay, ich weiß nicht, wie ich es im Moment ins Ziel schaffe, aber ich weiß, dass ich bis da hinten an die Straßenecke das noch schaffe in der gleichen Pace wie jetzt. Ich weiß, dass ich es bis dahin noch schaffe an der gleichen Pace wie jetzt. Ich probiere jetzt einfach nochmal, mich 300 Meter an diesen Hansel da vor mir zu hängen. Ne? Da sind wir aber wieder bei Tante Elfriede. Ne? Ich weiß jetzt, okay, ne, 300, 400 Meter kann ich noch hinter Tante Elfriede herlaufen. Da beiße ich mich fest an deren knackigen Waden. Ja, und dann probiert ihr das so Stück für Stück einfach durchzuziehen. Das ist nach wie vor die simpelste und erfolgreichste Mentaltaktik. Wenn ihr da im Detail noch mehr wissen möchtet, ganz viele Folgen hier auch mit der Mari, die bei mir auch im Laufcamp immer als Trainerin mitfährt, haben wir schon gemacht, da ist noch viel, viel mehr drin. Das möchte ich heute alles nicht nochmal aufwärmen. Aber wichtig, versucht gleichmäßig zu laufen, versucht euch Stück für Stück vorzuarbeiten und versucht positiv zu denken, wenn ihr ja 10 Kilometer lauft und ihr seid bei der 5-Kilometer-Marke, dann seid ihr nicht erst bei der 5-Kilometer-Marke, sondern dann seid ihr schon bei der 5-Kilometer-Marke. Und es wird jetzt nur noch weniger. Ne? Das sind so ein bisschen die grundlegenden Dinge, was einfach sowas angeht. Ja, nehmen wir mal an, das funktioniert jetzt alles geil, ne? Und ihr habt gekämpft und ihr habt auch zwischendurch gelitten und das gehört alles dazu, aber irgendwie seid ihr dann im Ziel. Ja, geil. Dann bitte vergesst nicht, euch auch ein bisschen selber dafür zu feiern. Euch zu freuen, ja, dass das so funktioniert hat. Oder? Wenn es nicht funktioniert hat, dann, liebe Leute, dürft ihr euch auch gerne ärgern. Mein großer Tipp dazu ist immer, ja, wer sich überhaupt nicht ärgert, wenn sowas mal in die Nähe, in die Hose gegangen ist, der ist eigentlich im Laufsport vielleicht nicht perfekt aufgehoben. Weil ich davon überzeugt bin, dass dieses sich ärgern, dieses auch mal unzufrieden sein, zu sein, ich bin überzeugt davon, dass das eben auch dafür sorgt, dass man beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen konsequenter rangeht. Dass man überhaupt diesen Ehrgeiz hat, noch mehr zu wollen. Ja? Ich habe das, glaube ich, schon ganz, ganz oft erzählt. Ich bin ganz, ganz schlechter Verlierer. Ich kann auch bei irgendwelchen Brettspielen und sonst was überhaupt nicht verlieren. Das ist richtig, richtig anstrengend mit mir. Das ist richtig, richtig ätzend. Aber ich bin überzeugt davon, dass genau dieses Ich kann nicht verlieren ein Grund dafür war, dass ich so viel ins Training investiert habe und dass ich letzten Endes dadurch auch so erfolgreich war. Na, deswegen, ich glaube, wenn man sich jetzt gar nicht ärgert, sondern einfach immer sagt, naja, gut, dann ist das jetzt halt mal daneben gegangen, dann geht man auch nicht mit der nächsten Konsequenz und Zielstrebigkeit an den nächsten Versuch ran. Deswegen denkt immer daran. Freut euch, feiert das, wenn es geil war, ja? Das habt ihr euch erarbeitet, das ist ja das Coole am Laufen, ne? Dass man es eben nicht geschenkt bekommt, sondern dass man wirklich auch was dafür machen muss. Ne? Und wenn es daneben gegangen ist, dürft ihr euch gerne ärgern und an meine Worte hier denken. Liebe Leute, dieses Ärgern, das ist okay. Ja, das ist richtig, richtig gut, weil euch das beim nächsten Mal noch stärker macht. Aber hakt das auch irgendwann ab. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema 5 und 10 Kilometer. Ja, geil. Ne? Über so einen verkackten 5er oder 10er braucht man sich eben auch nicht so lange ärgern wie über einen Marathon. Ne? Das glaube ich ganz, ganz wichtig, ne, dass man solche Sachen dann auch im Hinterkopf behält. Und ja, da glaube ich, kann eben dieses Rennen auf den etwas kürzeren Distanzen auch eine ganz, ganz große Bereicherung fürs Leben sein. Ne, wir sind hier immer noch in der Folge einmal im Trainingslager und ich bin jetzt, glaube ich, die meisten großen Weisheiten, die ich hier so auf meinem Spickzettel habe, losgeworden. Warte mal, ich wollte was zu Renntaktik, Ausrüstung und so weiter erzählen. Ja, Motivation, Ernährung, wunderbar, Training, ist alles soweit drin, 1,5 Stunden. Ich dachte, ich bin heute locker nach 1 Stunde fertig, hat nicht funktioniert. Aber ist geil, ich erzähle einfach wieder gerne. Und ja, wie gesagt, gerade 5 und 10.000 Meter, das ist so mein Ding. Deswegen einmal im Trainingslager wollte ich euch nochmal erzählen von meinem schnellsten Rennen in Stanford, USA. Das ist so ein Rennen, das war früher schon weltberühmt dafür, dass da immer ganz, ganz schnelle Zeiten gerannt worden sind. Also wenn man irgendwie Bestzeiten rennen wollte, dann waren diese Rennen in den USA richtig, richtig gut. Und ich habe damals versucht, mich da für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das muss, wann war denn das eigentlich? 2008, glaube ich, gewesen sein. Ne, hatte richtig, richtig geil trainiert. Deswegen jetzt einmal im Trainingslager. Ich war halt wirklich 6 Wochen am Stück in Flagstaff, Arizona, Höhentrainingslager. Bin dann erstmal nochmal nach Oregon, Portland gefahren, hab da in so einem Nike-Höhenhaus nochmal übernachtet, hab mir da alles angeguckt, dann wurde es ganz, ganz chaotisch und schrecklich, weil da auf einmal alle irgendwie eine Erkältung kriegten und Erkältung ist ja so bei mir so das Horror-Ding, was mich ganz, ganz viele gute Zeiten und Bestzeiten und überhaupt auch Titel gekostet hat. Das heißt, da wurde ich ganz nervös, bin dann da schnell wieder ausgezogen und ins Hotel und alles ganz schrecklich. Detlef Uhlemann, damals Bundestrainer, hat mich da begleitet, also war schon super spannend und super cool, aber auch richtig, richtig stressig und ich habe so eine geile Trainingseinheit, so eine richtig geile letzte Trainingseinheit da gemacht, habe da Tausende auf die Bahn geballert, ne? Ich dachte, Wahnsinn, ne? Was für eine Form, so gut war ich noch nie im Leben drauf und das war auch so, aber als dann das große Rennen kam, ich wusste ja, ich wollte mich für die Olympischen Spiele qualifizieren damals und ich wusste, ich muss eben 20 Sekunden schneller rennen, als bei meinem Europameisterschaftssieg. Also damals bin ich 28:10 gerannt, 28 Minuten 10 und ich wusste, diese Olympianorm ist 27:50. Das heißt, du bist der schnellste in Europa, aber das reicht noch lange nicht dafür, um bei den Olympischen Spielen auch nur teilnehmen zu dürfen, was an sich ja schon mal relativ pervers ist. Mittlerweile übrigens ist die Olympianorm nicht mehr 27:50 wie bei mir damals, sondern ich glaube 27:20 oder so. Also wir haben das nochmal brutal, richtig, richtig brutal verstärkt, diese Norm. Ich glaube, mittlerweile muss man einen deutschen Rekord rennen oder sowas. Nils Vogt, du wirst es besser wissen als ich, ne, um überhaupt bei den Spielen teilnehmen zu dürfen. Also völlig absurd, aber auch bei mir damals waren diese Zeiten schon echt, echt krass. Und deswegen war klar, ja, ich musste alles reinhauen in die Waagschale. Ich musste richtig brutaler trainieren und es musste am Tag der Tage auch alles passen. Und es war eine geile Stimmung da an der Bahn. Es war super Wetter, irgendwann so abends rein, Luft schön abgekühlt und so richtig, richtig cool. Ja, aber nach 7 Kilometern habe ich dann eben trotzdem gemerkt, verdammt, eine 27:50 beziehungsweise 27:48 wird es eben nicht. Das habe ich einfach an dem Tag nicht drauf. Ob es vorher doch ein bisschen zu stressig war, ob ich mir zu viele Gedanken gemacht habe, ob ich zu unentspannt war, ob ich mich beim letzten Training völlig abgeschossen habe, ich weiß es nicht. Ich merkte nur, okay, dann wird es einfach nicht. Und dann habe ich einen ganz, ganz blöden Fehler gemacht, den vielleicht ein paar von euch auch schon mal gemacht haben. Dann habe ich, wie man so schön sagt, so ein bisschen die Flügel hängen lassen. Ich habe mich nicht richtig hängen lassen, ja, ich habe nicht völlig aufgegeben, aber ich habe einfach nicht mit dem richtigen allerletzten Ehrgeiz da durchgeballert. Ne? Und dann war klar, irgendwie 27:50, 27:49 wird es nicht. Ziehst du irgendwie durch, aber machst eben nicht mehr Vollgas. Warum auch immer, ich war einfach völlig enttäuscht von mir selber. Und dann bin ich nachher in 28:02 ins Ziel gekommen. Und wie ihr vielleicht jetzt gerade auch mal wieder merkt, ja, Jan Fitschen, der schlechte Verlierer, ich ärgere mich heute noch, dass ich nicht ein bisschen mehr gekämpft habe, dann hätte ich zumindest diese 27 Minuten vorne stehen. Ne? 27:59 ist viel, viel cooler als 28:02. Ne? Und das ist so ein bisschen das allerletzte Learning, das ich euch hier heute mit auf den Weg geben möchte. Liebe Leute, ganz egal, was da passiert bei eurem 5er oder 10 Kilometer Wettkampf, völlig wurscht, ob ihr jetzt an eure angestrebte Zielzeit rankommt oder eben nicht, ob ihr vielleicht noch schneller lauft. Es lohnt sich eigentlich immer, ja, es lohnt sich immer, bis einen Meter hinter die Ziellinie zu fighten, denn man weiß nie, ob nicht doch noch auf einmal was geht, ja, bei Kilometer 7, vielleicht kommt auf jeden Fall einmal bei Kilometer 8 die zweite Luft, vielleicht kommt auf einmal bei Kilometer 9,5 noch der blöde Nachbar, den ihr immer schon mal niederringen wolltet, ja, vielleicht. Deswegen, ja, einmal im Trainingslager, mein Learning aus dem Ding. Es ist immer eine gute Idee, sich aufzuraffen und nochmal Gas zu geben. Wir reden jetzt nicht über irgendwelche Verletzungen oder irgendwelchen Scheiß. Ne? Wir reden nur über mentale Härte, wenn eigentlich alles funktioniert. Ne? Kämpft bis einen Meter hinter die Ziellinie und dann habt ihr euch auch nachher nichts vorzuwerfen und könnt sagen, entweder geil, es hat funktioniert oder naja, war trotz allem nichts. Aber ihr könnt auf jeden Fall nachher sehr, sehr stolz auf euch sein, dass ihr es so durchgezogen habt. Und an dieser Stelle wieder eine ganz, ganz lange Folge hier geworden. So, eine Stunde 40, alleine durch die Gegend gelabert. Ne? Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch natürlich das Allerbeste. Ich wünsche euch Bestzeiten oder zumindest gute Zeiten, auf die ihr selber ein bisschen stolz sein könnt. Na, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß natürlich. Meldet euch einfach gerne auch an bei irgendwelchen Volksläufen, auch wenn ihr da nicht, wer weiß, wie wild performen wollt. Man kann da auch einfach so mitlaufen, um Spaß zu haben. Man kann da auch so mitlaufen, ohne Tempoläufe zu machen. Man kann da auch einfach so mitlaufen, weil es schön ist, weil man viele andere verrückte Läuferinnen und Läufer dort gibt. Mein nächstes Ding ist der Brückenlauf in Düsseldorf und dann der United Summer Run in Dortmund. Ja, auch wieder einfach so Dinger, für mich sowieso ohne Stress, aber ich glaube auch für viele, viele andere einfach schöne Möglichkeiten, mit Gleichgesinnten durch die Gegend zu toben. Vielleicht auch mal auf einer neuen Strecke, die man noch nicht so kennt. Ich habe jetzt gehört, gerade das Ding in Dortmund soll also auch eine brutale Steigung drin haben. Das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, in Dortmund ist es flach, war wohl wieder nichts. Na, also macht ruhig mal was mit. Ich glaube, als Motivationsbooster taugen diese Dinger auf jeden Fall. Und ja, für die Veranstalterinnen und Veranstalter ist es natürlich auch immer schön, wenn da ganz, ganz viele Leute mitmachen. Und dann auch logisch, wenn ihr nicht selber mitrennt, geht einfach auch mal hin zum Anfeuern und nehmt auch noch ein paar Leute mit, die euch anfeuern oder mit denen ihr gemeinsam anfeuert. Freuen sich alle anderen Leute drüber, denn auch das sage ich immer wieder gerne. Dass wildfremde Leute schreien, du siehst gut aus, auch wenn du richtig scheiße aussiehst oder jawohl, da geht noch was. Wenn du genau weißt, da geht gar nichts mehr. Solche Erlebnisse, die hat man normalerweise nicht so oft. Aber bei einem Wettkampf, da kommt das durchaus regelmäßig vor. Also, liebe Leute, macht's gut. Schöne Laufkilometer oder was auch immer, ne? Und denkt dann mal an mich, wenn ihr das nächste Mal über die Ziellinie rennt. Alles Gute, euer Jan.